Herzlich willkommen zum 250. OMR-Podcast. Und für alle die, die die 249. Folge gehört haben, die werden wahrscheinlich jetzt darauf hoffen, oder einige zumindest, dass jetzt Sven Schmidt kommt und mir Fragen stellt. Unser Stammgast Sven. Das ist noch einmal verschoben. Ich habe das nochmal rauszögern können. Und ich habe dafür, oder wir haben alle an einer anderen Überraschung, an einer anderen Neuerung zum 250. sozusagen gearbeitet, die auch uns jetzt hoffentlich eine ganze Weile begleiten wird. Wir haben nämlich einen zweiten Stammgast seit heute. Und der ist heute zu Gast. Und ich denke, die meisten, die uns regelmäßig hören, die werden ihn kennen. Und wir haben uns vorgenommen, wir machen ein Format, wo wir uns unterhalten. Also ihr merkt schon, ich versuche die Spannung aufzubauen. Wahrscheinlich habt ihr in Wahrheit irgendwelche Instagram-Posts und irgendwelche Artikel längst gelesen. Also der Podcast-Stammgast Nummer zwei oder der zweite, der neue, ist Tarek Müller.
Herzlich willkommen beim OMR-Podcast mit Philipp Westermeier.
Die Reise Richtung OMR 2020 nimmt immer mehr Fahrt auf, aber trotzdem sind noch einige Monate bis zum 12. und 13. Mai. Und deswegen hier der Hinweis auf die Future Connect Tour von Vodafone, die Road to OMR, könnte man auch sagen. Und die macht noch verschiedene Halts in diesem Jahr, und zwar am 23. Januar, schon ganz bald, hier in Hamburg, am 29. Januar in Mainz und am 6. Februar in meiner alten Heimat in Essen. Dort ist die Vodafone Future Connect Tour jeweils. Wir dürfen auch mit dabei sein. Ich werde auch jeweils mit auf der Bühne stehen dort. Und das sind vielleicht Momente, wo man sich ein bisschen noch mit Vorfreude aufladen kann auf OMR oder sich einfach, um es weniger pathetisch zu formulieren, ein bisschen digitales Wissen abholen kann. Da gibt es tolle Showcases, super Keynotes. Entsprechend schaut mal nach unter vodafone.de/futureconnect. Man muss kein Vodafone-Kunde sein, um dort kommen zu können. Vielleicht lernt man dann auf der Veranstaltung als Endkunde oder auch als Businesskunde, warum man mit Vodafone sinnvolle Sachen zusammen machen könnte. Moin Tarek.
Yay, moin Philipp. Ich freue mich hier zu sein. Was eine Ehre.
Ja, absolut. Aber ich meine, wir haben es ja auch ein bisschen deswegen gemacht, weil wir festgestellt haben, dass Podcasts mit dir einfach immer exzellent gehört werden, dass viele Leute, glaube ich, spannend finden, was du machst, wer du bist. Das zumindest haben unsere Hörerzahlen gezeigt. Und es ist außerdem, glaube ich, auch so, verrät man kein Geheimnis, dass wir uns immer wieder hier in Hamburg auf Events treffen und immer irgendwie so den Job übernehmen, dass
Pausenclowns
und jüngeren Digitalmenschen in deinem Falle zutreffen. In meinem Falle, so jung bin ich ja gar nicht mehr, aber zumindest sehe ich so aus, würde Sven jetzt sagen. Treffen uns häufig und dann kommen wir immer so am Rande ins Reden und quatschen und stellen fest, irgendwie wir machen ähnliche Sachen, aber irgendwie ganz anders, du viel größer. Aber wir dachten, vielleicht hat es ausreichend Potenzial, regelmäßig sozusagen vor dem Mikrofon drüber zu sprechen.
Ja, ich freue mich. Ich kann mich dran erinnern, das letzte Mal waren wir zusammen auf einem Event, wollten eigentlich nur kurz nach Hause gehen oder in dieselbe Richtung und sind am Ende 2 Stunden lang an irgendeiner Straßenecke stehen geblieben und haben uns unterhalten. Ich finde das sehr gut, dass wir das jetzt im Podcast-Format machen können, den Austausch.
Ja, perfekt. Und wie gesagt, also wir haben dich ja eh schon jetzt, glaube ich, 3 oder 4 Mal da gehabt, weil About You natürlich auch so eine Geschichte ist, die ohnehin sehr viele verfolgen, aber hier in Hamburg nochmal extra. Dann du als das Gesicht des Ganzen, ich meine, ich glaube, ist dir wichtig, du machst ja nicht ganz alleine, ja, zu dritt, aber du bist trotzdem ein bisschen der Posterboy von About You?
Genau, ich bin, glaube ich, der, den man sich am besten merken kann, aufgrund von Frisur und Namen und so weiter. Ich mache das ja mit Hans Wiese und Sebastian Betz zusammen. Wir sind auch alle 3 gleichberechtigte Geschäftsführer, aber ich bin so ein bisschen der Außenminister bei uns und halt dementsprechend den Kontakt zu Medien und der Außenwelt sozusagen. Also, und ich freue mich aber auch hier zu sein, weil ich ja auch oft Fragen an dich habe und ich höre ja auch deinen Podcast regelmäßig. War auch eine große Ehre für mich, der drittmeistgehörte Podcast zu sein, ja. 2019 in so einer illustren Runde. Und freue mich auch, ein bisschen den Spieß umdrehen zu können, vielleicht jetzt in der einen oder anderen Folge und dir mal ein paar Fragen zu stellen.
Genau, wir wollen also Svens Job nicht kaputt machen, der soll auch nochmal Fragen stellen dürfen. Ja, Sven, das kommt schon. Aber hier auch mit Tarek natürlich ein bisschen, das wird jetzt keine knallharte Analysen nur geben, so wie das von Sven regelmäßig kommt, sondern wir wollen ein bisschen die Story begleiten, die du gerade sozusagen beruflich machst und dein Berufsleben ist ja schon sehr voll gerade und einfach über Sachen sprechen, die so in unserer Branche Marketing, Digitalbusiness passieren. Und das Erste, was mir dazu einfällt, ist, du hast irgendwie, ich glaube nicht anlässlich dieser Aufnahme, aber generell hast du heute Morgen einen Facebook-Post abgesetzt und eine Vision skizziert für About You in 2030, korrekt?
Genau, also es ist jetzt Zufall gewesen. Ich habe vor ziemlich genau 10 Jahren, 2010, habe ich nämlich eine Vision 2020 für mich runtergeschrieben. Und da habe ich mich, die habe ich ehrlich gesagt wiederentdeckt vor Weihnachten. und die gelesen und war überrascht, dass da das meiste doch zutraf, was ich mir vorgenommen habe. Ich habe mir vorgenommen, ein Unternehmen zu bauen, was bekannt ist, was Millionen von Menschen nutzen. Ich wollte junge Menschen supporten in ihrem Unternehmerdasein sozusagen, wollte einen guten Teil meines Einkommens spenden und noch so ein paar andere Ziele. Und habe das irgendwie zum Anlass genommen und habe zwischen Weihnachten und Silvester sozusagen meine Vision 2030 runtergeschrieben und habe die dann mit ein paar Leuten geteilt in meinem Umfeld. Und die haben mich eigentlich dazu genötigt, ja, das doch öffentlich zu machen. Und dementsprechend habe ich die jetzt heute auf Facebook gepostet.
Wer ist dann so derjenige, dem man das zeigen muss? Dann ist das dann der PR oder die PR-Chefin, der PR-Chef von About You? Oder wem zeigst du das dann so?
Nee, ich habe das meinen Eltern geschickt, meiner Schwester, ein paar Freunden sozusagen im Vorfeld. Und ja, die fanden das irgendwie ganz cool. Also ich habe kritische Eltern und eine kritische Schwester. Meine Schwester hat Ethnologie studiert und ist sehr sozial und also völlig nicht kapitalistisch. Meine Mama ist Ärztin, mein Papa ist Redakteur. Also gar nichts mit Wirtschaft zu tun. Ich finde das immer ganz interessant, so einen frischen Blick drauf zu bekommen, irgendwie auf die Sachen, die ich mache und auf dem Pfad, auf dem ich bin. Und habe diese Vision 2010 schon runtergeschrieben und jetzt eben nochmal auch ein bisschen um auch Druck auf mich selbst aufzubauen, irgendwo im Positiven hoffentlich die Sachen dann auch umzusetzen.
Machst du drin? Das, erzähl mal so ein bisschen.
Nein, also es geht los mit so einem Recap, es ist ein sehr, sehr lange, sehr langer Text, 3 DIN A4 Seiten. Deswegen dachte ich eigentlich, das liest kein Mensch auf Facebook. Wer ist überhaupt noch auf Facebook? Aber haben doch ganz schön viele Leute gelesen dann, auch auf LinkedIn. Geht los mit einem Recap der letzten 10 Jahre, was eigentlich so passiert. Und noch ein bisschen selbst vor Augen geführt, irgendwie mit E-Tribes, Net Impact Verkauf. Und also es gab ja auch noch viele Dinge vor About You und auch neben About You. Dann natürlich ein gewisser Teil zu About You. Dann auch so ein bisschen die Sachen, auf die ich stolz bin, gerade so Mitarbeiterlaufbahn. Dann auch ein Blick auf meine Medienpräsenz. Für mich ja was Neues, was in diesem Jahrzehnt dazu kam, dass mich plötzlich auf der Straße Leute erkennen und ansprechen. Und, keine Ahnung, Porträts in der Süddeutschen und in der Zeit. Und sich im Spiegel wurde ich erwähnt. Und plötzlich kommen Wikipedia-Artikel und irgendwie Handelsblatt und Forbes und was weiß ich, was da so alles passiert ist. Und das für mich auch so ein bisschen kritisch irgendwie reflektiert. Ne? Einerseits natürlich cool und positiv, so geschäftstechnisch hilft das. Ne? Wir gewinnen Mitarbeiter, ich habe Zugang zu, ja, ich meine, wir waren ja gemeinsam irgendwie vorletzte Woche auf dem Event, da kommt dann der Bürgermeister zu uns, ne, und sagt Hallo so zu uns. Ja, wir sind ja auch beide in so einer,
das war
in der
Runde. Geil, ne?
Ja, irgendwie schon, also schon cool. Und was weiß ich, Robert Habeck am Eingang getroffen, der meinte, ach hier, Herr Müller, irgendwie geil und so. Ne? Haben sie letzt gesehen auf dem Panel und irgendwie die CEOs von, ne, da waren ja auch eine, wir standen ja auch schon in der einen oder anderen Runde, wo so CEOs oder Eigentümer von echt signifikanten Unternehmen da irgendwie ganz interessiert waren an dem, was wir so machen. Das finde ich ja irgendwie cool auch und ehrt mich ja auch oder uns ja irgendwo. Auf der anderen Seite, und das habe ich so ein bisschen reflektiert, habe ich da schon so einen schizophrenen Blick drauf, in dem Sinne, dass ich denke halt, der Arbeitstarek, also habe ich mich bezeichnet in dem Fall, der sieht da Vorteile drin und ich möchte ja später auch in die Politik gehen und am politischen Bereich aktiv werden. Da sind diese Zugänge und dieses Netzwerk natürlich sinnvoll. Auf der anderen Seite sozusagen der Privat-Tarek in Anführungsstrichen sieht das eher kritisch dann und ja, bin da manchmal, das ist ein schmaler Grat und manchmal finde ich es auch nicht so cool, dann irgendwie in der Öffentlichkeit zu stehen und angesprochen zu werden im Privaten und insbesondere dann, wenn ich so ein bisschen das Gefühl habe, dass es, ja, dass Leute mich sozusagen ansprechen oder irgendwie cool finden aufgrund der öffentlichen Wahrnehmung und nicht unbedingt aufgrund der Inhalte. Das wollte ich eigentlich nie. Und auch bei so einem Event da, wo wir waren, dieser Neujahresempfang sozusagen.
Vom Abendblatt,
genau. Da war so ein bisschen das Hamburger Establishment so, ne? Und ich wollte eigentlich nie zu diesem Establishment gehören, privat so, ne? Und muss auch sagen, ich habe mich dann die meiste Zeit neben dir, habe ich mich irgendwie mit der Viva Con Agua Geschäftsführerin unterhalten, die da im Hoodie rumlief und voll ignoriert wurde von diesen ganzen alten weißen Männern, die, weiß ich nicht, teilweise glaube ich noch ein bisschen alte Weltbilder haben und so. Ne? Und ich fühle mich dann teilweise irgendwie zu so einer Viva Con Agua Geschäftsführerin, fand ich irgendwie sympathischer als dann doch irgendwie viele, die da so rumliefen. Da muss ich ganz ehrlich sagen, so aus dem Privaten, ne? Nicht im Geschäftlichen, einfach so wie sie drauf war. Deswegen ist das so ein schmaler Grat. So. Und das habe ich noch so ein bisschen ausgeführt. Dann auch ein bisschen die Herausforderungen, die vor uns stehen. Thema Nachhaltigkeit beispielsweise für About You. Ein Riesenthema in diesem Jahrzehnt, da bin ich mir sicher. Wo wir bald auch nochmal ein bisschen was publishen werden. So und dann schlussendlich nach, wenn man die 3 Seiten überlebt hat, kam ich dann zu meiner Vision 2030, die darin bestand, dass ich dann nicht mehr in der Wirtschaft aktiv sein will, sondern meine Zeit nur noch in Non-Profit-Geschichten stecken möchte, über 50% meines Einkommens spenden möchte für gemeinnützige Zwecke, noch so 2, 3 andere Sachen. Ich möchte mindestens 2 NGOs gründen in den nächsten 10 Jahren und ein modespezifisches Ziel, ich möchte mehr Secondhand-Ware einkaufen, auch bald auf About You und Neuware nur noch nachhaltig und die Ware, die ich nicht mehr trage, dann eben weitergeben und so quasi den Kreislauf schließen und habe mich am Ende noch bedankt bei den Leuten, die mich so begleitet haben. Das ist quasi in der Nutshell die 3 Seiten.
Okay, dazu erste Frage, weil es ich witzigerweise gestern Abend auch ein Gespräch dazu off the record, ich hoffe, das ist okay, mit Sven hatte und auch wir in der Redaktion das irgendwie diskutieren, ist eigentlich der Erfolg dieser ganzen Secondhand-Plattform, also Vinted, Mama-Kreisel, Kleiderkreisel, aber halt Real Real gibt es glaube ich auch, es gibt irgendwie Poshmark, ich glaube 5, 6 mittlerweile Unicorns, die Secondhand-Mode machen. Ist das wirklich ein, sagen wir mal, ein Resultat aus der ganzen Nachhaltigkeitsthematik oder ist das einfach so günstiger Preis, gute Auswahl, mehr oder weniger der Secondhand-Lader von der Ecke wird dadurch digital abgelöst und das ist einfach ein sozusagen normales digitales Phänomen oder hat das schon auch damit zu tun, dass Leute bewusst ihre Mode jetzt oder ihre Klamotten nachhaltiger nicht mehr wegschmeißen wollen und nachhaltiger einkaufen wollen, nichts Neues kaufen wollen? Wie siehst du das?
Ich glaube, 3 Faktoren. Ich glaube, zum einen wird der Gesamtmarkt Secondhand schon größer durch das ganze Thema Nachhaltigkeit in dem bewussteren Konsum. Zum anderen digitalisiert sich sozusagen der Offline-Bereich, also der Secondhand-Laden um die Ecke digitalisiert sich. Aber ich glaube, der Gesamtmarkt wird auch noch signifikant größer, unabhängig von der Nachhaltigkeitswelle, einfach weil in dem Fall Secondhand halt eine nationale oder eine globale Distribution halt mega Sinn macht. Du hast ja das Thema bei normalen Klamotten, du hast eine Offline-Verfügbarkeit, du kannst eigentlich innerhalb einer halben Stunde findest du Läden, die coole Klamotten für dich haben, egal wo du wohnst, selbst auf dem Land sozusagen, ne? Das gilt ja für Secondhand nicht, weil das ja alles Unique Pieces sind. Das heißt, du brauchst ein Unique Piece in deiner Größe. Da ist sozusagen die Gesamtverfügbarkeit national reicht aus, um quasi die Nachfrage zu bedienen eines jeden Einzelnen. Also wenn du jetzt auf Vinted guckst oder Kleiderkreise oder sowas, wirst du, Philipp, Dinge finden, die du gut findest, ja, in deiner Größe. Es liegt aber daran, dass quasi ein nationales Angebot dort dir kumuliert präsentiert wird. Das wirst du wenn du jetzt hier in den Secondhand-Laden um die Ecke gehst, ist sehr unwahrscheinlich, dass du was findest, was du cool finden wirst, weil es eben diese Unique Pieces sind, ne? Das heißt quasi diese Addition der verfügbaren Sortimente im Internet sorgt halt dafür, dass die Leute eben auch in der Lage sind, Secondhand einzukaufen, die ihnen gefällt. Und das war halt offline eben nicht der Fall. Und deswegen glaube ich, der Gesamtmarkt hat sich durch die Digitalisierung massiv vergrößert, was jetzt zum Beispiel beim Textilmarkt nicht unbedingt der Fall ist. Also der Textilmarkt ist durchs Internet nicht größer geworden, als er wahrscheinlich sonst eh gewesen wäre, vielleicht minimal, ne? Im Secondhand-Bereich ist das, glaube ich, schon der Fall. Und ich glaube, das wird auch immer größer werden. Und ich glaube, der aktuell sozusagen ist noch ein großer Painpoint im Secondhand-Bereich, dass halt der Einkauf mega nervt. Also wenn du bei Kleiderkreisel einkaufst, du bist halt in Kontakt mit Privatpersonen, ja. Das heißt, es ist per se nicht zuverlässig, der Prozess. Du hast keine Sendungsnummer, es ist nicht versichert, das Paket, du kannst nicht retournieren, du weißt nicht, wann es kommt. Also es ist halt painful und es ist auch keine geprüfte Ware. Das heißt, es ist irgendwie so ein eBay-Modell, also wie eBay vor 20 Jahren, da war man sich auch nicht so richtig sicher, kommt die Ware an und so weiter. Ne? Und
eBay-Kleinanzeigen, muss man sagen, ist ja auch mittlerweile eine riesen Kleiderplattform. Ne?
Genau.
Wahrscheinlich neben Kleiderkreisel, die zweitgrößte ist wahrscheinlich eBay. Ne?
Genau, allerdings sozusagen das C2C-Modell, so wie es eBay vor 15 Jahren war, also Privatpersonen verkauft an Privatpersonen, ist halt per se nicht so ein geiler Prozess einfach. Ne? Und Amazon quasi hat ja den E-Commerce aufgewälzt quasi und eBay im C2C abgelöst, weil die Menschen wussten, da kann ich mich drauf verlassen, dass es kommt. Und ich glaube, die nächste Welle im Secondhand-Bereich muss halt kommen von den Plattformen, also sprich Zalando und uns im Wesentlichen, dass wir halt dafür sorgen, dass der Einkauf von Secondhand-Ware so geil wird wie Firsthand. Ja? Sprich zuverlässiger Lieferprozess, geprüfte Ware, Retourenrecht und.
Ist denn Zalando öffentlich auch schon in dem Bereich, also haben die jetzt schon mal ausgerufen Wachstumsfeld?
Ja, haben die, also als Wachstumsfeld nicht, aber die haben, die bedienen den Bereich auch schon, wenn auch nicht so groß, glaube ich. Wir wollen das auf jeden Fall auch angehen jetzt. Also es ist nichts, was jetzt wir für uns vereinnahmen können, das Thema Secondhand. Ich glaube, wir haben da eine gemeinsame Vision irgendwo, Zalando und wir, kommen jetzt nicht allzu oft vor, aber bei dem Thema glaube ich schon, die Vision ist eigentlich, dass vom nachhaltigen Einkauf in 10 Jahren sozusagen ist, du hast halt die Wahl zwischen Neuware, Secondhand-Ware oder geliehenen Artikeln, glaube ich. Das wird noch als dritte Kategorie dazukommen, gerade im Premium-Bereich oder im Bereich von Dingen, die du nicht allzu oft brauchst, dann kannst du die leihen, du kannst sie im Secondhand kaufen oder neu. Alles über einen gleichen Prozess, gleiche Zuverlässigkeit, gleiche Regeln sozusagen. Wenn du dir Neuware kaufst, dann wirst du ein deutlich größeres Sortiment an nachhaltig produzierter Ware finden. Das wächst gerade massiv. Alle Marken produzieren gerade nachhaltige Linien. Also man kann jetzt nachhaltig einkaufen und es ist auch cool. Das war ja früher mal ein Problem. Nachhaltig war immer gleich hässlich so. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Du wirst es dann emissionsfrei geliefert bekommen und ich glaube, da ist sozusagen die Zukunft in 3, 4 Jahren, dass du zum Beispiel eine Jacke kaufst, also eine neue Jacke, also du kaufst dir eine neue Jacke, die kann auch Secondhand sein, aber eine Jacke, die du bisher noch nicht besitzt und dass du dann deine alte Jacke einfach mit ins Paket packst, sie zurückschickst an uns, über den, du retournierst ja wahrscheinlich eh, du kaufst 5 Sachen, behältst 2, retournierst also 3 Sachen, die du bei uns bestellt hast, und diese 2 Sachen, die du behältst, da packst du deine alten rein, also deine alte Jacke mit ins Paket. Wir nehmen diese Jacke entgegen, schauen, ist sie irgendwie verkaufsfähig. Wenn ja, wird die verkauft, du kriegst einen Teil der Erlöse, kannst sie damit wieder neue Ware kaufen. Wenn sie nicht verkaufsfähig ist, dann recyceln wir sie oder verschenken wir sie. Und so hast du dann eben den Kreislauf geschlossen sozusagen und hast wirklich quasi Mode, sag ich mal, so gut es geht, nachhaltiger gemacht. Ja, weil du im Prinzip keine zusätzlichen Emissionen generierst. Du würdest sowieso das Paket bekommen, du würdest es sowieso zurückschicken. Ob da jetzt 1, 2 Artikel mehr drin sind im Retourenprozess sozusagen, macht keinen Unterschied emissionstechnisch. Und du würdest halt dafür sorgen, dass man eben einen Kreislauf bildet im Modebereich. Ne? Also ich glaube nicht, dass Secondhand 100% des Einkaufs sein wird. Geht ja auch gar nicht. Ne? Du musst ja, Ware geht ja kaputt. Das heißt, du musst neue Ware in den Zyklus bringen. Ich glaube, dass halt Secondhand aber eben einen gewissen Teil deines Einkaufs deckt. Neuheit wird immer wichtig sein. Die Mode ist trendorientiert. Menschen wollen die neuesten Trends haben. Das ist auch okay. Also so, sie sollte halt idealerweise nachhaltig produziert sein. Aber Neuware kaufen per se ist ja nichts Böses. Wichtig, um diesen Kreislauf allerdings zum Laufen zu kriegen, ist, dass du, wenn du Neuware kaufst, du sie halt so hochwertig kaufst, qualitativ hochwertig, dass du sie auch weitergeben kannst. Also, dass der Artikel auch 2, 3 Leben haben kann. Und so, sag ich mal, ganz, ganz weit gedacht, glaube ich, wird es irgendwann so sein, dass, keine Ahnung, 70-80% der Items, die verkauft werden, neu sind und 10-25% der Items, die verkauft werden, eben Secondhand. Aber mehr als 10-20% der Items Secondhand kann ich mir nicht vorstellen.
Wo wir gerade über Nachhaltigkeit sprechen, ein Thema, was da ja auch immer jetzt irgendwie immer mehr kommt, gerade aus dem Fashion-Bereich, ist ja dieses Fast Fashion. Ich meine, sind ja Menschen unfassbar reich geworden mit Fast Fashion. Ich glaube, der reichste Europäer ist der Gründer von Zara, Inditex, in Spanien. Die H&M-Leute, mega reich geworden. Also alles so Fast Fashion. Aber das ist doch aus ökologischer Sicht eigentlich richtig beschissen. Ich meine, oder würdest du das irgendwie in Schutz nehmen?
Die Frage über die Definition von Fast Fashion. Fast Fashion in der Definition ist oft Mode, die halt in kürzeren Produktionszyklen produziert wird. Also beispielsweise innerhalb von 4 bis 8 Wochen von Design bis Produktion. Du kannst auch in dem Produktionsprozess halt nachhaltige Stoffe verwenden und das Ganze so hochwertig machen, dass du es halt mehrere Jahre tragen kannst. Das sehe ich überhaupt nicht kritisch. Was ich kritisch sehe, ist, glaube ich, wenn Menschen, die sich eigentlich leisten könnten, hochwertige Produkte zu kaufen, sie halt nicht hochwertige Produkte kaufen und halt in billig, also Billigklamotten kaufen, die aus billigen Materialien bestehen und in Orten produziert wird, wo also nachweisbar Menschen ausgebeutet werden. Das kann ich nicht nachvollziehen, ehrlich gesagt. Das macht doch keinen Sinn. Allerdings muss man auch sagen, irgendwo haben wir Händler auch eine Verantwortung, den Menschen das auch transparent zu machen, und da sind wir noch nicht gut drin. Aber jemand, also eine Person, die über ausreichend Einkommen verfügt, gegeben wir educaten genug, sollte sich in der Zukunft eigentlich bewusster dafür entscheiden, Produkte zu kaufen, die aus hochwertigen Materialien bestehen und ordentlich produziert wurden. Und das können dann auch Sachen sein, die in einem sehr schnellen Produktionsprozess entstanden sind. Das ist ja gar nicht wild. So, und dieser schnelle Produktionsprozess, der sorgt dafür, dass du halt schneller die Trends aufgreifen kannst eigentlich. Das ist erstmal per se was Gutes. Es kommt halt drauf an, wie man es umsetzt. Okay. Aber auch slow produzierte Fashion kann halt scheiß Qualität sein. So. Also es kommt da nicht so sehr auf fast oder slow an, sondern es kommt halt wirklich auf die Qualität dessen an, was da eben geliefert wird. Ne?
Ja, wie groß die Märkte sind, sieht man am Ende trotzdem. Oder auch wie groß der Impact ist am Ende daran, dass so ein Typ und dass mehrere mit genau dem Modell halt so reich werden konnten. Ne? Mit irgendwie kleineren Märkten wird man halt nicht so wohlhabend. Das muss offensichtlich ein riesiger Markt sein.
Ja, aber der Grund für seinen Erfolg ist ja nicht, dass er dass er minderwertige Produkte produziert. Das ist zwar auch der Fall oft, aber der Grund ist, dass Inditex und Zara halt 6, 7, 8 Monate vor den großen Brands halt die Trends adaptiert hat. Also was macht Zara? Sie gucken sich an, was ist auf dem Laufsteg gerade heiß, und 8 Wochen später ist es im Laden. So, was machen die Brands, die man halt so kennt? Sie gucken, was auf dem Laufsteg cool ist, und 12 Monate später ist es im Laden. Das heißt, Zara hat einen Zeitvorsprung von 10 Monaten im Verkauf. So, und damit sind die reich geworden. Nicht unbedingt, das ist eigentlich ein anderes Thema als die Frage, aus welchen Stoffen ist das produziert worden und wie sind die Produktionsbedingungen vor Ort.
Verkaufen die oder kauft ihr bei den ein?
Zara und H&M, also wir kaufen teilweise Marken der Inditex-Gruppe ein, nicht die Marke Zara, und wir kaufen auch teilweise Produkte der H&M-Gruppe ein, aber auch nicht H&M.
Das heißt, die Marken wollen die bewusst bei euch nicht reingeben?
Noch nicht, ja. Also ich glaube, es ist eine Frage der Zeit, bis sie, also ich meine, wenn ich die wäre, würde ich auch, solange es geht, eben diesen D2C-Vertrieb aufrechterhalten, also den Direct-to-Consumer-Vertrieb, weil das ist natürlich irgendwo eine Büchse der Pandora, die öffnen, ne? Also was ist denn dann noch deren USP?
Also bei Zalando gibt es das auch nicht?
Nee. Also nicht H&M Kernmarke und nicht Zara Kernmarke, aber sowohl Zalando als auch wir haben Produkte der Inditex-Gruppe. Inditex-Gruppe hat ja ganz viele Marken, nicht nur Zara.
Okay, also aber man kann davon ausgehen, eines Tages kommt es.
Also Jochen Krisch würde sagen, ja, ich auch, ja. Also ich glaube halt, irgendwann werden die so einen Druck haben, dass die Vertriebswege brauchen, außerhalb ihrer eigenen D2C-Vertriebswege. Und dann müssen die, also die ersten, wo sie anklopfen, sind dann ja Zalando und wir, weil wir quasi die größten Abnehmer sind. Ja, also bei den allermeisten Brands, jetzt, keine Ahnung, so Nike, Tommy Hilfiger, Only, Viro Mulder und so weiter, diese ganzen im Handel distribuierten Brands, ist Zalando der größte Abnehmer und wir der zweitgrößte oder teilweise sind wir der größte und Zalando ist der zweitgrößte. Also wenn du in den Handel willst sozusagen, dann sind wir ja größer als die Third-Party-Trader offline. Also wir sind größer als ein Pieken-Kloppenburg. Ein Zalando ist auch größer als ein Pieken-Kloppenburg und Co. Das heißt, du musst quasi zu uns. Im Schuhbereich gibt es noch Deichmann, ne? Aber wenn du im Klamottenbereich unterwegs bist, musst du zu Zalando und uns, wenn du halt breite Distribution willst. Ne?
Okay, okay. Aber an Amazon verkaufen sie auch nicht, logischerweise.
Nee, das wären, glaube ich, auch, also die würden immer erstmal zu uns und zu Zalando kommen, bevor sie zu Amazon gehen, weil wir halt erstmal mehr Umsatz machen. Also wir sind ja größer als Amazon jetzt zum Beispiel in Deutschland.
Im Fashion-Bereich.
Im Fashion-Bereich, genau. Und wir haben halt eine viel stärkere Fashion Proposition. Also Amazon ist ja noch viel mehr so Grabbeltisch, ja. Also das ist wirklich das Letzte, wo du hingehst. Im Prinzip, da musst du schon desperate sein dann, ne?
Okay.
Weil das macht deine Marke kaputt, ja. Also es ist
einfach so. Macht ihr denn jetzt, sagen wir mal, abseits von den Plänen, wir kamen ja gerade bei Secondhand, macht ihr jetzt schon andere Sachen im Bereich Nachhaltigkeit, die ihr jetzt schon macht heute?
Ja, super viel. Also eigentlich entlang der kompletten Wertschöpfungskette versuchen wir Emissionen zu reduzieren. Wir werden dieses Jahr, haben wir auch zum Ziel, CO2-neutral zu sein als Company. Also einerseits über Emissionsreduzierung, andererseits über den CO2-Ausgleich. Wir haben unsere Pakete umgestellt auf 100% recycelbares Material und. Ich könnte jetzt wirklich hunderte von Dingen auflisten, die wir da tun, aber es ist halt ein super, super wichtiges Thema.
Aber macht ihr damit viel auch Werbung? Also man ist ja ein bisschen die Frage, wenn man das macht und dafür auch dann bisschen Kosten oder Spendings in Kauf nimmt, wird man damit und zeigt man den Kunden, dass man das macht, oder macht man das im Hintergrund?
Ja, schwierige Frage. Das ist zum Beispiel sowas, was ich auch gerne mit meiner Mama, mit meinem Papa und meiner Schwester diskutiere, weil die haben da auch eine starke Meinung zu diesem ganzen Thema Greenwashing, eher eine negative. Und wir werden so oft gefragt, dass wir werden in den nächsten 2-3 Monaten unsere Nachhaltigkeitsstrategie auch mal zu Papier bringen und die auch kommunizieren. Ich glaube, wir werden nicht proaktiv damit werben, weil ich finde, das sollte man einfach tun. Und es gibt so ein paar Dinge, die sollte man einfach machen. Und auf Nachfrage werden wir sie auch beantworten. Aber ich glaube, wir werden nie jetzt so mega irgendwie damit werben, jetzt sozusagen proaktiv. Ja, weil wir sind nicht perfekt. Also wir sind immer noch Teil des Systems. Es gibt immer noch Lücken. Es gibt immer noch, wir haben 100 Sachen umgesetzt und wir haben eine Liste von weiteren 500 Dingen. Es wird immer so bleiben. Und ich bin da dann zurückhaltend sozusagen, das halt super proaktiv zu bewerben, wo ich genau weiß, dass es eben in der Nische, also in der Masse, gibt es, glaube ich, niemanden, der das besser, oder wenige, die das besser machen als Zalando und wir. Zalando ist ja übrigens auch schon ganz gut unterwegs eigentlich, Credits, ja. Aber es gibt in der Nische immer welche, die sind da besser und sauberer, ja. Und ja, wir versuchen das immer irgendwie diesen schmalen Grad zu gehen, aber es wird nie perfekt sein und ich weiß nicht.
Aber was erwarten das die Leute von euch? Also kriegt ihr viel Druck von Käufern oder von potenziellen Käufern, die euch jetzt... Es gibt ja sogar irgendwelche Demos mittlerweile gegen Fashion und gegen Mode und gegen Fast Fashion, wo dann irgendwelche H&M-Stores gestürmt werden von Extinction Rebellion und so. Habt ihr sowas schon mal gehabt, dass bei euch Leute irgendwie, weiß ich nicht, im Büro sich nackig ausgezogen haben, mit Edding auf den Körper geschrieben haben, Stop Fast Fashion oder Stop sowas in der Art?
Nee, noch nicht. Aber ich glaube, wenn sie sich ein bisschen mit uns beschäftigen, wissen sie auch, es gibt ungefähr 100 Läden, wo sie sich vorher entblößen sollten als bei uns. Ja? Okay. Was nicht heißt, dass wir perfekt sind, wie gesagt. Ne? Also nee, aber ja, um deine Frage zu beantworten, wir kriegen Druck. Aber ehrlicherweise ist der größte Druck, den ich verspüre, sind wir selbst, ja, sind unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Wir haben 70% unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind unter 30, ja, also wir sind so voll in dieser Fridays for Future Kiste.
Lässt du die alle dann rausgehen zu Fridays for Future?
Also ja, also schon, ja, unser halber Laden ist leer, wenn da die Großstreikdemos sind, aber das ist gar nicht so der Punkt, also ich meine, unsere, Wir wollen irgendwie unseren Teil zu beitragen. Wir wollen Teil der Lösung sein, nicht Teil des Problems. Und das wollen halt 700 Menschen bei uns. Und wenn Kunden das auf Facebook kommentieren und so weiter, das ist halt kleiner. Aber bei mir kommen halt täglich Leute ins Büro, die sagen, Tarek, wir müssen noch mehr Gas geben. Ne? So, und das ist eigentlich der größte Druck, den wir verspüren und auch der Druck, den wir uns selbst machen. Und Hannes, Betz und ich, wir haben auch den Anspruch, dass wir das halt cool machen. Wir wollen die Welt nicht abfacken mit dem, was wir tun, sondern wir wollen die Stück. Also wie gesagt, wir wollen Teil der Lösung sein, so, ne?
Innerhalb dieses Systems. Teil der Lösung sein. Hast du das Ding gesehen Von den Einhorn-Jungs aus Berlin, sind ja sicherlich auch bekannt. Genau, dieses Olympia, also im Olympiastadion, ganz kurze Geschichte. Philipp Siefer, Waldemar, wie heißt der mit Nachnamen? Waldemar.
Zeiler, glaube ich.
Zeiler, genau.
Ich Waldemar, genau.
Genau. Ja, genau. Genau, genau. Also, die beiden Gründer von Einhorn, Philipp war auch schon mal hier im Podcast. Zwei sehr sympathische, sehr ungewöhnliche Typen. Voll. Haben diese Kondommarke gebaut und um dieses Kondomprodukt herum mittlerweile sich in allen Bereichen engagiert. Und jetzt zuletzt habe ich auch im Podcast hier schon ein paar Mal darauf hingewiesen, machen die so ein Event im Olympiastadion in Berlin. Ich glaube, das Kalkül ist, ich hoffe, dass ich es nicht falsch zusammenfasse, ist, da kommen dann so viele Leute hin, idealerweise 90.000, dass man dann in kurzer Zeit Petitionen unterschreiben kann, sozusagen, gemeinsam im Stadion per App oder wie auch immer es dann läuft, die man dann direkt in den Bundestag reinbekommt.
Genau, über 50.000 Unterschriften, glaube ich, nur bis zum Bundestag.
Genau, ne? Dann müssen sich die Bundestagsabgeordneten mit dem Thema beschäftigen. Und das Ganze muss irgendwie finanziert werden, dieses Zusammenkommen. Und da gibt es eine Crowdfunding-Kampagne. Und die Tickets, dann da dabei zu sein, kosten, glaube ich,
30 Euro.
Also der Punkt ist, es gab dann viel Kritik daran. Also oder erstmal, ich fand es total smart. Ich dachte, okay, krass, schlaue Idee, einfach mal alle zusammenbringen. Und dann kann man ja so, sagen wir mal, so schnell Einfluss nehmen. Aber natürlich sagen auch Leute, okay, wenn das die Falschen machen, was ist das denn für ein Vorbild? Da kann man ja noch alle möglichen extremen Positionen vielleicht demnächst im Bundestag so reinpressen. Das wäre jetzt gerade nicht demokratisch, weil man auch Eintritt bezahlen müsste, dass dann irgendwie da Leute zum Spenden aufgerufen werden. Das ist ja auch jetzt keine komplett politisch unabhängige Sache, sondern die haben ja auch eine ganz klare Agenda dabei. Dann wurde, glaube ich, kritisiert, dass das Olympiastadion als Ort gewählt wurde.
Nazi-Vergangenheit.
Ja. Eigentlich irgendwo, kann man auch sagen, Fassungsvermögen, gibt gar nicht so viele Plätze, wo du mal nicht mit so vielen Leuten treffen kannst. Aber jetzt scheint das dann der Falsche gewesen zu sein, in den Augen einiger. Wie siehst du es?
Und dann wurde noch kritisiert, dass die damit irgendwie ihr Kondom-Startup irgendwie bewerben wollen. Ne?
Also wirklich so komplett so durch die Bank. Also manche finden es scheinbar total cool und einige finden es total scheiße.
Ja, ich fand es krass. Also ich habe es verfolgt von Anfang an irgendwie, stand auch mit Philipp ein bisschen Kontakt, auch wegen irgendwie anderen Themen und so, und habe auch da ordentlich irgendwie, habe auch einen finanziellen Beitrag da reingeballert. Also ich finde es prinzipiell auch eine gute Idee. Ich glaube, das ist auch gut und ich glaube auch, dass es in den Händen der Falschen halt scheiße wäre. Ich finde aber Philipp und Waldemar, du kennst sie ja beiden jetzt auch, ich kann mir halt kaum jemanden vorstellen, wo ich denken würde, dass es richtiger wäre in der Hand als bei den beiden, ja. Und ich fand es halt schon krass, wie negativ die Reaktionen teilweise waren. Und ich fand es halt auch schon krass und zweifelhaft, wie teilweise Aussagen von denen aus dem Kontext gerissen wurden. Wo ich halt mir danach zum Beispiel die Podcasts angehört habe, wo irgendwie rauszitiert wurde oder irgendwie auch weiß, dass es anders ist bei denen. Ne? Und insofern, also prinzipiell, ich sehe das irgendwie prinzipiell positiv. Ich sehe es aber vor allen Dingen positiv, dass halt was passiert so, ja. Und dass junge Menschen irgendwie Gas geben und irgendwie so ihr Wort erheben und so weiter, finde ich irgendwie prinzipiell gut. Und ich finde es auch gut, dass es dann eben auch Beispiele gibt, wo es grundsätzlich funktioniert. Ich finde aber auch, dass teilweise die Kritik berechtigt war, aber völlig übertrieben, in meinen Augen aber berechtigt. Ich fand aber vor allen Dingen den Umgang von den beiden damit sehr gut. Weil die haben halt nicht auf stur gestellt und gesagt, keine Ahnung, ne, also so gezickt so circa, Philipp und Waldemar, sondern sind super konstruktiv auf die Kritik eingegangen und haben sich damit eben mega gut auseinandergesetzt. Ich habe das sehr doll verfolgt, weil es war für mich schon so ein ganz interessanter Case von irgendwie Mega-Hype, Mega-Shitstorm gedreht. Und ich würde jetzt sagen, irgendwie im Kern sieht die Masse der Menschen das positiv, was sie auch gezeigt hat. Also was sie auch letztendlich darin gemündet ist, dass es funktioniert hat. Die wollten 1,8 Millionen raisen innerhalb von einem Monat. Über das Crowdfunding, es hat funktioniert. Die haben 2 Millionen geraced am Ende des Tages. Es zeigt ja, dass viele das gut fanden. Aber das Krasse war, die haben, glaube ich, irgendwie 900.000 Euro innerhalb von 2-3 Tagen geraced. Und dann ging diese riesen Kritik los. Dann ist es vollkommen eingeschlafen. Und dann haben sie das gedreht und sind halt auf die Kritik super cool und konstruktiv eingegangen, meines Erachtens. Und dann ging es plötzlich wieder hoch. Und ich fand, das war schon verrückt, weil halt innerhalb von 4 Wochen eigentlich von Hype zu vollkommener Krise, zu gutem Krisenmanagement, finde ich, vielleicht, keine Ahnung, bestimmt kann man irgendwas besser machen, zu gedreht, zu positivem Sentiment. Und das fand ich irgendwie fast schon spannender als irgendwie die Olympiasache selbst, wobei ich die Olympiasache selbst auch gut finde.
Erstmaliger Hinweis auf Phrase, P-H-R-A-S-E, also Phrase, geschrieben, eine Firma, die es anderen Firmen ermöglicht, ihre digitalen Produkte im Handumdrehen in mehreren Sprachen auf verschiedene Märkte zu bringen. Das Ganze heißt dann eine Translation Management Plattform und es geht darum, dass man ja am Ende nicht nur ein Übersetzungsbüro braucht, um eine App oder eine Website auf anderen Sprachen rauszubringen, sondern man braucht ein System, das die ganze Übersetzung erstmal ermöglicht und genau das ist Phrase. Und wer das ausprobieren möchte, der kann eine kostenlose Testphase bei Phrase durchlaufen unter phrase.com, also phrase.com. Könnt ihr euch das anschauen. Wenn ihr über Internationalisierung nachdenkt, dann jetzt mit Phrase. Firmen wie Bosch, Stripe, Xing oder andere machen das bereits. Und wenn ihr auch noch Interesse habt, dort vielleicht sogar zu arbeiten, also hier in Hamburg sitzt die Firma, 50 Leute gibt's, self-funded, dort werden aktuell nämlich Recruiter und ein CTO gesucht. Wer das sich vorstellen kann zu tun, der darf direkt dem CEO schreiben und zwar unter wolfram@phrase.com.
Okay. Wie findest du es?
Also ich habe es auch hier schon gesagt, ich finde es insofern vor allen Dingen gut, dass sie das machen. Also ich, dass sie zeigen, dass irgendwas geht. Also es gibt ja viele, die sich auch engagieren wollen und dann ist es halt schwer, das Richtige zu finden und macht man halt kleinere Sachen. Aber ich finde, dass sie sich an sowas rantrauen und das mal so neben dem Job machen. Also ich meine, es muss ja wirklich erstmal jemand geben, der es macht. Also ja. Viele machen irgendwas oder ich meine, springen halt mit auf, wenn es was angeboten wird, das ist ja auch alles okay, aber dass jetzt jemand hingeht und sagt, okay, ich mach's jetzt, das ist ja ein Riesenprojekt. Also es muss, ja, auch bei mir sich mal gemeldet und hatten wir Kontakt und die haben ja wahrscheinlich da ganz viele Leute gekonnt, also es ist ja richtig viel Arbeit und also das ist schon hilfreich, sowas auch zu zeigen als Vorbild ist, man kann was machen, aber was mir ehrlicherweise dann tatsächlich nicht aufgefallen ist, dass man das natürlich auch missbrauchen könnte. Genauso könnten jetzt irgendwelche Extremisten oder weiß nicht, politische Meinung, die wir jetzt wahrscheinlich beide nicht so geil fänden, das ja auch so machen und dann würde man sagen, oh, was kommt denn jetzt? Die hijacken hier unser parlamentarisches System oder sowas oder unser demokratisches System und das kann ich schon verstehen, dass halt Leute sagen, ey, was soll der Scheiß? Das ist doch anders gemeint gewesen. Ihr macht jetzt hier irgendwie die Strukturen. Also das verstehe ich schon ein bisschen. Aber jetzt ist die Typen teilen oder ich teile großteils ein bisschen das Weltbild mit denen in vielen Aspekten. Aber nicht in allen, aber in einigen. Aber ich kann schon verstehen, so wenn Leute sagen oder das Scheiße finden, dass jetzt für deren Weltbild stärker gekämpft wird, als es andere machen. Also das ist irgendwie unfair.
Ne? Ja, ich sehe das auch so. Das ist aber, finde ich, mal so ein bisschen die Frage, darf man Sachen erst machen, wenn sie 100% perfekt sind? Ne? Weil wenn man das mit Ja beantwortet, dann haben wir Stillstand. Und da finde ich halt immer, ja, als Unternehmer so, dann lieber machen. Und dann, finde ich, aber geht es um den Umgang. Also dann lieber machen, aber dann sich damit mit der Kritik beschäftigen und irgendwie schauen, dass man aus den Fehlern lernt und näher Richtung Perfektion kommt. Aber man wird ja nie wissen, welche Fehler gibt es, welche Fallstricke gibt es, wenn man nicht einmal anfängt und irgendwie kritische Menschen da drauf gucken. Ja. Und insofern bin ich immer, also ich sehe das ja auch so, alles, was du gerade gesagt hast. Und das ist nicht kritikfrei. Aber im Kern, wenn die Alternative ist, es nicht zu tun, finde ich es gut, dass es erfolgt ist. Und ich finde, Philipp und Waldemar auch, krass, die haben ja parallel einfach mal ihr Startup irgendwie zu so einer Purpose-Firma auch um...
Verschenkt, also an die Firma verschenkt quasi. Ne?
An die Mitarbeiter, ja, wo ich halt sagen würde so, ey, ich kenne ehrlicherweise auch, also so von Leuten, die was reißen, Unternehmern, ich kenne kaum Leute, wo ich mutmaßlich mehr positive Hintergrund vermuten würde als bei denen bewiesenermaßen. Die haben ganz viele bolde Moves gemacht, wo für mich quasi die bewiesen haben, dass sie nicht... ökonomisch getrieben sind oder primär ökonomisch getrieben sind, jeder ist ein bisschen ökonomisch getrieben, aber nicht primär ökonomisch getrieben sind und auf der anderen Seite in der Lage sind, was zu reißen. Und ich finde, unter den ganzen Umständen, bei Alternatives nicht tun, finde ich es gut, dass sie es gemacht haben.
Okay. Ja, also ich sehe das ähnlich. Also ich sehe es ähnlich und am Ende mal gucken, was bei rauskommt. Also das muss ja jetzt auch noch erstmal dann bewiesen werden, dass es auch funktioniert, aber ich finde es zu machen, ich glaube, sind wir uns unternehmerisch relativ ähnlich in der Wahrnehmung, was die Welt braucht, jetzt nicht ewig lange warten. Ne? Also ja. Auf dem, das ist, fühlt sich eben jetzt in der Situation, in der wir gerade mit drin sind, so ein bisschen falsch an.
Ja.
Mit Blick auf Öko-Themen hatten wir ja gerade.
Was ist mit euch? Wir haben ja gesagt, hier, ich darf dir auch Fragen stellen. Was ja. Kriegt ihr Druck beim Thema Nachhaltigkeit?
Extrem.
Also ihr seid ja echt.
Extrem, ja, extrem.
Aber also, in welcher Hinsicht? Wegen der OMR des Events quasi, oder warum?
Beispiel, hier unser Dauerwerbepartner ist ja zum Beispiel Gerolsteiner. Ja? Mhm. Und wir dürfen aber beim Event nur Plastikflaschen benutzen. Das ist aus so Sicherheitsgründen, ist das so. Also du kannst bei einem Event mit zigtausend Leuten in so Hallen jetzt keine Glasflaschen ausgeben. Das geht nicht. Sicherheitsbestimmung, kann man ja irgendwie verstehen.
Ne? Kann ich auch verstehen. Also, glaube ich, finde ich auch eigentlich ganz gut, glaube ich, als Gast so. Also,
dass
sicherheitstechnisch
dass macht das halt total Sinn. Dass dir auch nachts dann irgendwie beim Materia-Konzert keine Glasflasche im Kopf liegt, ist auf jeden Fall hilfreich.
Ja, auf jeden Fall.
So, aber das wissen natürlich nicht alle. Und dann denken die, was seid ihr denn für Penner? Ihr gebt da Plastikflaschen aus.
Ey, das kommt als, also ihr auf kriegt da Reaktionen drauf?
Und vor allen Dingen, wir kriegen auch Reaktionen, dann ist es halt so, dass dann bleibt was übrig. Also auch tausende von Plastikflaschen werden halt nicht konsumiert da bei dem Event. Die haben wir dann im Lager. Und benutzen die halt im Büro. Und dann machen wir relativ viel Insta und Fotos und so. Und dann stehen halt hier irgendwie mal bei einem Podcast Plastikflaschen rum, weil wir die sozusagen Reste aufbrauchen. Und dann gibt es auch dazu irgendwie bestimmt, wenn ich jetzt hier einen Insta-Post von OMR mache mit einer Plastikflasche mit im Bild, würde ich mal melden sich 3-4 Leute und sagen, was soll der Scheiß?
Echt?
Und das nehmen wir dann schon ernst und schreiben den Leuten dann dazu, das sind Reste, die wir aufbrauchen, die wir nutzen müssen. Und das ist ein Beispiel, ne? Also, wo das für uns auch jetzt eine neue Welt ist, wie man damit umgeht. Also und ich finde es trotzdem richtig, weil wir könnten sie auch jetzt wegschmeißen, aber das, dann wäre niemandem geholfen. Also deswegen gäbe es sie trotzdem. Und da ist einfach dann die Rechtsprechung oder die Frage, muss man das nochmal anders bewerten mit den Glasflaschen, den Plastikflaschen auf einem Event? Du merkst halt, wo jetzt Nachhaltigkeit überall drin eingebaut ist. Das ist ja, das ist das Problem, haben ja dann viele Veranstalter, nicht nur wir. Und solche Momente gibt es schon einige. Aber ja, also ich bin froh, dass das jetzt nicht noch bislang keine Überhand genommen hat, aber das sind so Beispiele dafür. Aber ich würde trotzdem sagen, es ist ausgewogen, es ist ja auch eine berechtigte Frage und es ist auch eine Anmerkung, die wir ernst nehmen, die finde ich ist total legitim, das zu machen. Aber ich habe es nicht kommen sehen und unsere Policy ist jetzt da einfach wirklich alles einzeln zu beantworten und zu sagen, hey, deswegen ist das so.
Ja, macht Sinn.
Also, naja, aber klar, wir haben auch irgendwie Offsetting-Thema, machen wir das? Wie kommunizieren wir das? Deswegen habe ich dich am Anfang gefragt, wie macht ihr das? Und du hast ja gesagt, so, das klingt immer so ein bisschen nach Greenwashing. Und es ist ja auch so. Also wir haben es jetzt eine Weile gemacht und haben das nicht groß kommuniziert. Aber jetzt bin ich ein paar Mal angesprochen worden, wo Leute gesagt haben, Mensch, ey, OMR ist ja schon jetzt irgendwie so eine öffentliche Marke, bewusst ja auch. Wenn ihr da so ein Offsetting macht, dann sagt das doch. Das ist doch für andere dann auch irgendwie cool, das zu sehen, dass ihr das macht und erhöht die Wahrscheinlichkeit, sagen wir mal so, dass andere das auch machen.
Ja.
Und jetzt, ja, bin ich gerade am Überlegen. Aber eigentlich ist da meine Position eher passiv zu bleiben, weil ich auch ehrlicherweise ein bisschen Sorge habe, immer den Kopf zu weit rauszustrecken. Denn am Ende bauen wir einen Marktplatz, wollen so ein bisschen die Schweiz sein. OMR hat jetzt keine starken Meinungen. Wir wollen, ne, alle sollen bei uns irgendwie mitmachen können. Und das immer in Balance zu halten. Jetzt trotzdem, glaube ich, sagen wir mal, Richtung Klima und ökologisch nachhaltige Sachen Hinweise zu geben, ist irgendwie dann doch überpolitisch oder überparteilich richtig. Aber ja, ich will das jetzt nicht dazu stark positionieren, weil das bislang nie bei uns so das Thema war. Auch bei irgendwelchen Fragen, wie gut ist jetzt nun die GAFA-Ökonomie, ist die jetzt gut oder schlecht? Also wir zeigen auf, wie es ist, aber wir wollen halt nicht so stark Position einnehmen. Auch bei der Cambridge Analytica-Typ war ja bei uns auf der Bühne. Ne? Da haben wir auch nicht jetzt, um dem eine Bühne zu geben, sondern wir waren die Plattform. Der hat es bei uns erklärt, was er da macht mit Cambridge Analytica vor 2-3 Jahren. Und ich finde, das ist vollkommen okay, dass der das da gezeigt hat. Dann wussten ja zumindest mal Leute, was da los ist. Ist doch besser, als ihm keine Bühne zu geben. Aber wir würden jetzt niemals sagen, das finden wir geil und was für ein Superstar, dass der das so macht. Der wurde ja auch hart angegangen auf der Konferenz, auch was auch okay ist.
Hätte man auch noch härter machen können, aber man hat dem Typen auch, finde ich, einfach angesehen, den juckt das auch einfach alles nicht. So, ich will ihm jetzt nicht zu nahe treten.
Der war ziemlich glatt, klar.
Der war glatt und sowas von unemotional und ja, robotermäßig fand ich irgendwie so. Aber schon,
also, schon ein bisschen beängstigend.
Ja, also beeindruckend, ne? Auf inhaltlich, fachlich beeindruckend, was die da gemacht haben, wenn das dann so alles stimmt, aber vom Typ her beängstigend, finde ich, ja. Bei ihm hatte ich so das Gefühl, er ist wirklich der Letzte, der seine Firma verschenken würde. Irgendwie da ein Scheiß. Also der gibt ja, der, also es sind ja danach auch irgendwie noch so geheime Videos rausgekommen und so weiter, irgendwie, wo die irgendwelche richtig zweifelhaften Politiker da supportet haben und so. Also das finde ich schon krass. Auf der anderen Seite, ja, ich finde es immer ein schmaler Grat. Ihr gebt ihm eine Bühne, ihr seid da neutral. Aber ich glaube, so ein ganz bisschen Kuration, das ist aber auch mein Eindruck, das macht ja auch ein bisschen, muss man da, glaube ich, schon gucken, wem gibt man da jetzt die Bühne und wie gibt man dem die Bühne. Und gibt man dann auch den Kritikern die Bühne. Und das habt ihr ja auch gemacht, ne? Also er hat den Vortrag gehalten und es sind danach Fragen gekommen, die kritisch waren. Und ich finde, das muss man, also wenn man Leuten, die ein bisschen zweifelhaft sind, eine Bühne gibt, glaube ich, kann man, glaube ich, machen bis zu einem gewissen Grad. Aber dann muss man wenigstens auch den Kritikern auf derselben Bühne die Bühne geben und die Gegenposition irgendwie darstellen. Und das finde ich irgendwie schon wichtig. Habt ihr aber auch gemacht.
Also was ja bei uns nochmal ein Punkt ist, weil wir machen ja dann in dem Moment auch sehr stark B2B. Also genau. Es ist jetzt ja keine, sagen wir mal, Schüler oder junge Leute, die jetzt gar keine, also alles Leute, die jetzt, da geht es ja um Marketing und natürlich auch um ein politisches Marketing, aber trotzdem kann man davon ausgehen, dass die Leute, die da sitzen, eine gewisse Vorahnung haben und jetzt nicht komplett sich von dem Typen blenden lassen und dann da Positionen einnehmen, die sie sonst nicht einnehmen würden. Ich fand es einfach wichtig zu zeigen, und das war ja für uns mit einer der größten Coups überhaupt, was Speaker anbelangt,
ey, voll, also.
Den Typen da zu haben, wo der das erklärt, was er da macht, und das hat er noch nie irgendwo erzählt. Und ich stand da daneben und dachte mir, okay, wie abgefahren ist das denn?
Wie habt ihr den eigentlich bekommen? Wie kriegt ihr so eine Leute? Also das frage ich mich ganz oft, ehrlicherweise, auch bei deinen Podcast-Gästen, wie hast du einen Dieter Bohlen eigentlich bekommen? Und den Typen, oder keine Ahnung, Gary Vaynerchuk, oder, also du gräbst da ja schon irgendwie Personen aus, wo ich mir manchmal denke, alter Schwede, also auf Instagram antworten tun die bestimmt nicht bei einer Direktmessage.
Ne? Ja, okay, nein, also bei dem war das, glaube ich, so, dass das war in der Presse, was da passiert hat, man hat das so mitbekommen. Und dann haben wir die Firma angeschrieben und haben denen klar gemacht, natürlich, was wir sind und wer da so sitzt. Und mir war ja schon klar, dass die jetzt auch Kunden gesucht haben. Ne? Mhm. Und ich hätte ehrlicherweise damals auch gedacht, das ist jetzt was schon auch viele anbieten, aber die sind gerade so der größte Name im Markt. Also musste denen mal, ich wusste gar nicht, dass die so speziell sind. Aber das hatte ich zumindest nicht erwartet. Und dann haben die, glaube ich, relativ schnell erkannt, dass es für sie auch eine Business Development oder Sales Chance ist, da jetzt das zu zeigen und sich da zu präsentieren. Dann haben die geantwortet. Einfach, also das war wirklich eine, wie so ein Journalist halt fragt, hey, würdet ihr mit uns sprechen oder würdet ihr uns das erklären? Und dann haben die gesagt, ja, okay, können wir machen. Und dann kamen die da an. Und ja, also so läuft es häufiger, dass wir dank jetzt der Größe des Events immer die Chance haben, mit Leuten zu sprechen, die da auch für sich natürlich einen Vorteil drin sehen, das muss man schon sagen. Also du hast entweder die Wahl, entweder jemand hat da mega Bock drauf, aus irgendwelchen nicht ersichtlichen Gründen, oder jemand hat sich darin einen Vorteil für sich, der ganz offensichtlich wirtschaftlich ist, oder Brand oder so. Oder man muss halt überlegen, was gibt's noch, kann man dem Honorar bezahlen, oder sowas in der Art. Und jetzt bei Dieter Bohlen ist es halt so, ich glaube, der dagegen lief es über einen persönlichen Kontakt zu seinem Management und einem Kollegen von mir. Und das war ja auch ein bisschen skurril, dass der dann, das war ja bei dem zu Hause, da bin ich ja da barfuß da durch seine Villa in Tötensen gelaufen. Das war schon, das geht glaube ich auch nur, wenn das halt der persönliche Kontakt über das Management vorher kam, weil ich habe ihn zum ersten Mal in meinem Leben in echt gesehen, bei sich in der Haustür. Also jetzt nicht irgendwo in einem neutralen Raum, sondern bei sich in der Haustür die Hand gegeben und dann wahrscheinlich direkt bei ihm quasi im Wohnzimmer. Also das war halt. Das, glaube ich, geht dann nur mit einem persönlichen Kontakt.
Ist das für so einen Dieter Bohlen eigentlich relevant dann von der Reichweite oder hat er da einfach nur Bock drauf?
Also ich glaube, das ist für den zumindest hilfreich, so, weil, aber wichtig ist es jetzt auch nicht, muss man ja auch sagen, der Typ ist ja auch wirtschaftlich gut versorgt, der wusste ja auch sofort, auf welcher Position er in der Liste der 1000 reichsten Deutschen steht, ob das nun stimmt oder das weiß er selber nicht, aber zumindest wusste er das und also dem scheint es jetzt nicht so schlecht zu gehen. Und er braucht uns sicherlich nicht. Aber,
ja, wirtschaftlich nicht, ne? Aber der ist ja schon Medien.
Ja, ich glaube, was wir
gut affin,
was,
so, ja, ne? Der hat schon Bock auf Reichweite, glaube ich, ne?
Und es ist halt die Chance, irgendwie eine, so war ist ja auch dann meine These für die meisten, dass es die Chance ist, seine Geschichte neutral zu erzählen. Und ich weiß jetzt aus dem Til Schweiger Podcast, da war das halt so, dass danach auch sich wirklich viele Leute gemeldet haben. Er hat ja, glaube ich, erzählt, er würde mal gerne Fertighäuser designen oder machen oder würde gerne mal eine Kreuzfahrt sozusagen nach seinem Barefoot-Konzept machen. Hat dann wieder, ich weiß nicht, wie der Zusammenhang im Podcast war, erzählt. Und danach haben sich dann bei uns Leute gemeldet und gesagt, ey, können wir Intro zu Til Schweiger bekommen? Wir bieten genau sowas an, wir sind die TUI. Ja. Oder wir sind irgendwie Fertighausbauer XY. Und dann haben wir gesagt, ja, okay, dann scheint ja Interesse da zu sein, dann mache ich mal eine Intro.
Ja.
Und dann war er da auch ganz angetan und die und das war dann schon ganz cool. Und das, also da haben das dann auch irgendwie, ja, kam, glaube ich, gab es gute Effekte auch für die Protagonisten, die jetzt vielleicht das nicht so erwartet haben, weil sie nicht so in der Podcast-Welt drin sind. Ich meine, sie sind jetzt beide, glaube ich, keine Podcast-Hörer in dem Sinne, wie jetzt unsere Generation oder viele unserer Generation.
Ich finde das krass, ich glaube, ich habe es dir auch schon mal erzählt. Ich finde, ist schon verrückt, also jetzt dieses Thema zum Thema Reichweiten, also ich war ja auch schon im einen oder anderen Podcast, auch abseits von OMR und sowas, und ich war ja auch schon in der einen oder anderen Zeitung, auch so überregional, also Süddeutsch und Zeit und so weiter, wo man jetzt sagt, das sind schon auflagenstarke Dinger, ne? Und ich kriege bei einem OMR-Podcast, würde ich sagen, Faktor 30 Nachrichten, wie nach einem Porträt in der Süddeutschen beispielsweise. Oder Faktor 50 wahrscheinlich sogar. Also es ist schon verrückt. Also ich kann nicht einschätzen, wie, also man weiß ja auch mal nicht die Auflage, wie viele Leute lesen dann am Ende auch wirklich diesen einen Beitrag und so weiter. Aber irgendwie die Aufmerksamkeitsspanne bei Podcasts ist, glaube ich, schon, also da kann man wahrscheinlich auch nicht mit der Währung Reichweite in absoluten Hörerzahlen irgendwie so, es ist keine gute Währung, glaube ich, weil halt die Aufmerksamkeit einfach so groß ist, wenn Leute einen Podcast hören, im Vergleich zu, wenn sie irgendeinen Zeitungsartikel lesen oder sowas. Ne? Insofern kann ich mir das schon vorstellen. Also ich meine, wenn die das erkannt haben sozusagen, macht das, glaube ich, für die auch Sinn, da Teil von zu sein, ihre Geschichte eben zu präsentieren. Ne? Weil sie halt eben vielleicht nur in Anführungsstrichen 70.000 Leute haben, die das hören, aber diese 70 dann mit einer vollen Aufmerksamkeit auch dabei sind. Ne?
Und ich glaube, was von jemandem persönlich zu hören, steigert halt nochmal die Glaubwürdigkeit. Also wenn jetzt der Til Schweiger mit seiner eigenen Stimme sagt, irgendwie, ich habe mal Bock auf irgendwie eine Themenkreuzfahrt, ja, in meinem Bereich, das ist natürlich fast wie ein Aufruf, wenn du jetzt dazuhörst und bist gerade für sowas verantwortlich bei seiner Firma, dich zu melden, als wenn jetzt irgendwo in einem Artikel steht, er hätte auch Interesse an sowas, dann ist es halt alles ein bisschen indirekter. I don't know. Aber ich meine, das Medienpodcast, ich glaube, deswegen machen wir das ja auch hier, also in vieler Hinsicht, ist schon sehr stark. Mal abwarten, wie das so in den nächsten Jahren wird, denn wenn irgendein Medienprodukt neu ist, dann ist ja auch die Werbung oder die Werbeeffekte sind immer viel stärker als dann ein paar Jahre später. Siehst du ja Bannern oder...
Meinst du, die Reichweiten gehen noch weiter hoch? Ich habe mal gehört, dass der größte deutsche Podcast sind, der, glaube ich, Felix Lobrecht und Tommy Schmidt, ne? Hier mit Gemischtes Hack, oder? Der meistgehörte zumindest. Ich habe mal gehört, dass die irgendwie über 1 Million hören.
Ja, das ist, also da kenne ich auch nur die ganzen Gerüchte. Jetzt gab es ja wieder neue Gerüchte, dass die der drittgrößte Spotify-Podcast auf der Welt sind.
Die beiden Gemischtes Hack?
Es gibt keine Zahlen. Es gibt nur so, also unter der Hand irgendwie zugerufene Zahlen, aber so richtig, da hörst du dann auch irgendwie alles.
Mhm. Aber meinst du, das wird noch richtig viel größer? Also meinst du, wir werden irgendwann mal einen Podcast haben, der 5 Millionen Hörer hat, jede Ausgabe oder sowas? Oder?
Ja, das ist die Frage, ob es in Deutschland jetzt möglich ist, weil halt das dann auch mal, sagen wir mal, eine kleinteilige Welt ist. Ne? Aber ich glaube, dass so auch da Netflix-Aufrufzahlen kennt ja auch keiner, aber ich glaube, dass Podcasts, sagen wir mal, schon auch kulturell ähnlich stilbildend sein können wie Serien. Ne? Game of Thrones, das hat ja wahnsinnig viele Leute kennen das und haben das alles verstanden oder verfolgen das, und mittlerweile haben ja einzelne Elemente daraus, irgendwie die sind jetzt Teil der Kultur oder Teil des breiten Wissens irgendwie geworden, des Allgemeinwissens geworden, und das, glaube ich, werden Podcasts demnächst auch noch schaffen, also das, einzelne Formate zumindest. Und Podcast ist nie so ein explosionsartiges Medium gewesen aus meiner Sicht, abseits jetzt von dem Medienhype. Der ist jetzt in den letzten 3-4 Jahren schon ziemlich explosionsartig, da auf einmal reden alle drüber, also in der Blase so als Macher und als Werbebeträger. Aber die Nutzung ist eigentlich super linear. Es gibt fast keinen Podcast, den man so von heute auf morgen hochschießen kann. Alle müssen sich irgendwie entwickeln, alle bauen sich langsam auf. Es sei denn, du bist jetzt irgendwie schon sehr, sehr prominent und fängst dann erst an mit einem Podcast. Aber auch da eigentlich die echten Reichweite, das ist nicht die Abo-Zahlen, die echten Hörerzahlen, die baust du Schritt für Schritt auf. Du baust da wirklich Communities auf, und das dauert auch. Und deswegen, aber es wächst weiter. Also bei uns wächst jetzt seit 5 Jahren. Und ich bin da, habe heute noch gerade ein Mittagessen gehabt hier mit dem Lukas Vogelsang von Fußball MML, ein Format, das wir machen. Und da habe ich auch gesagt, hör zu, wenn es gut läuft, in 5 Jahren machst du bestenfalls nichts anderes mehr als diesen Podcast. Noch ist das halt zu klein, nach was man damit erlösen kann. Die Reichweiten sind noch nicht groß genug, aber das wird kommen.
Hast du das eigentlich, ich meine, du warst ja mit Podstars schon einer der ersten irgendwie in diesem Game, zumindest in meiner Wahrnehmung in Deutschland. Ne? Hast du das eigentlich, hast du das aus Amerika gesehen, diesen Trend mit den Podcasts?
Ja, so ein bisschen, ja. Ne? So ein bisschen aus Amerika und ein bisschen aus eigener Beobachtung. Und dann ist es natürlich so, jetzt, ich mache ja seit jetzt meinem ganzen Berufsleben eigentlich selbstständig, bin nichts außer Sachen, also als Werbung vermarkten. Wir haben ja SEO-Seiten vermarktet, wenn man so möchte, also ne, die bei Google gerankten Seiten mussten irgendwie vermarktet werden.
Das waren noch gute Zeiten.
Mit
Affiliate. So habe ich auch angefangen.
Finn Kliman übrigens auch. Echt viele Leute, erstaunlicherweise mit Online-Marketing, mit SEO-Seiten. Ja. Ne? Ganz viele in der Generation Online-Marketing, alle mit irgendwie so SEO-Seiten und Affiliate-Vermarktung. Und dann ging es halt weiter. Dann haben wir in meinem Fall Banner vermarktet. Retargeting-Banner und sowas. Das ist ja auch wirklich eine Vermarktung. Und jetzt vermarkten wir halt Werbung in Podcasts. Also, ne, das ist schon jetzt...
Und was denkst du, was ist in 5 Jahren dann? Was ist der nächste heiße Scheiß, den man vermarkten kann?
Also ich glaube, das ganze Thema mit den Personen und Instagram-Accounts und so, das ist noch noch nicht ganz ausgereizt. Also da,
ja, meinst du? Ich meine, der Influencer-Markt, meinst du jetzt so eine Art Management oder Werbevermittlung zwischen Influencern und Werbekunden?
Ja, jetzt nicht mehr so klassisch, sondern so ein simpler Vermarkter, der halt irgendwie einfach nur jetzt Geld hin und her reicht und irgendwie so eine Abwicklung macht. Aber dieses Ganze, du vermarktest dann halt nicht mehr in dem Sinne, dass du einfach nur einen Werbekunden reinholst, der dann einmal schaltet, sondern dass solche Sachen passieren wie jetzt halt irgendwie Kylie Jenner oder sowas. Das gibt es ja in Deutschland in der Form noch nicht, dass halt sowas so groß ist, dass du das jetzt wirklich reihenweise Milliarden oder 100 Millionen Firmen gebaut werden, mehr oder weniger auf dem Rücken von Personen. Das ist jetzt in den USA, gibt es ja davon 10 Stück. Also Gwyneth Paltrow hat so ein Ding mit Goop, Kylie Jenner hat so ein Ding und da gibt es weitere.
Also das glaube ich auch, das ist ja in unserem Space, wir sind da ja auch super aktiv, ne? Du hast ja Lena hier im Podcast, die hat ja ein bisschen über Leger erzählt, was wir da mit ihr gemeinsam machen und wir machen da
also jetzt, ihre Marke, ja.
Genau, wir werden da noch diverse weitere Dinge raushauen. Also Leger haben wir mit Lena, sie kam mit der Idee auf uns zu und wir haben das mit ihr gemeinsam hochgezogen im Klamottenbereich.
Übrigens ist jetzt Mutter.
Ja.
Oder wird sie jetzt?
Genau, sie ist Mutter, hat sie vor 3 Tagen gepublished. Also ich kann da nicht aufhören, sozusagen so ein bisschen so eine analytische Brille drauf zu packen. 500.000 Likes auf den Posten. Ich habe mal geguckt, im Schnitt hat sie ja so 80.000, 90.000. Also Mutter werden scheint gut zu sein für die Interaktionsrate. Lässt sich nicht skalieren, aber...
Ich bin mal gespannt, ob sie das Kind öffentlich zeigt oder nicht.
Ich auch. Ich bin auch gespannt, ob wir dann eine Kinderkollektion machen. Das war nicht meine erste Reaktion. Ich habe es schon ein paar Tage vorher gewusst natürlich. Witzigerweise hatten wir letztes Jahr im Dezember, Anfang Dezember hatten wir das jährliche Leger X About You Christmas, die Christmas Party. Und
Im Stangelwirt,
genau. Das machen wir jedes Jahr sozusagen, feiern wir gemeinsam mit Lena unsere eine Weihnachtsfeier mit ganz vielen Influencern und Celebrities und so weiter. Und mir ist nicht aufgefallen, dass sie keinen Alkohol trinkt auf jeden Fall. Ich habe mir nur gewundert, dass sie für ihre Verhältnisse, also sie ist ja normalerweise, die ist ja super professionell, ne? Die geht früh ins Bett und so weiter. Aber bei der About You X Lena X About You Christmas Party gibt sie eigentlich schon Gas, partymäßig, ne? Und sie hat auch Gas gegeben und sie ist dann für ihre Verhältnisse eigentlich relativ früh gegangen, irgendwie so um 12:30 oder so. Ich habe mich schon gewundert so, ne? Also im Nachhinein ist jetzt natürlich klar, sie war ja da auch schon schwanger, ja.
Wer OMR enger verfolgt, hat vielleicht zuletzt mitbekommen, dass wir eine andere kleine Firma übernommen haben, und zwar die Good School, eine Weiterbildungsfirma, eine Schule, die hier bei uns in Hamburg direkt im Gebäude unter uns sitzt, in der Schanze. Und eines der Kernprodukte der Good School ist das Camp Digital. Das wiederum ist eine Veranstaltung, wo an 3 Tagen Menschen aus der Wirtschaft oder auch aus anderen Bereichen des Lebens erklärt bekommen, was im Digital-Business gerade so passiert, wie Sachen funktionieren, was hinter Sachen steckt, wer Sachen macht. Also sozusagen das Digital-Business irgendwie den Menschen, die darauf Lust haben, näher bringt. Wir präsentieren da 20 Experten. Thematisch geht es um Digitalstrategie, um Content-Marketing, um Influencer, Performance-Marketing, all diese Themen. Der Termin ist der 4. bis 6. März. Die Location ist direkt hier bei uns im Büro. Wir haben so ein richtig geiles Zimmer dafür eingerichtet. Also das hatte die Good School schon vorher. Wir haben das jetzt mit übernommen. Und dann hat man 3 Tage lang Networking und Learning und Impulse auf höchstem Niveau. Es ist allerdings nicht ganz günstig. Es war schon immer bei 5.700 Euro der Preis. Aber seit Jahren sind die Besucher sehr, sehr zufrieden. Also gehen wir davon aus, es wird auch in Zukunft unter dem OMR-Mantel so bleiben. Wir würden uns freuen, wenn ihr Bock habt. Mehr Infos unter good-school.de/camp-digital. Aber was glaubst du, was wird die Marke wert von ihr? Leger? Also was wird das
für eine Firma? Also genau, wir waren ja gerade bei dem Thema. Ja, also wenn das gut läuft, wenn das richtig gut läuft, mehr als sie in ihrem ganzen Leben mit Honoraren verdienen kann. Und ich glaube, das ist ja, den Spruch habe ich jetzt, glaube ich, von George Clooney oder irgendwie so. Also ich glaube, George Clooney hat ja seinen Gin oder sowas hochgezogen, glaube ich, für 1 Milliarde verkauft oder so. Naja, war ja der erste Celebrity, der wirklich so ein, oder hier, wie ist der Dings, Dr. Dre hat doch die Beats, hier Beats, ja. Ne? Ja. Genau, also das waren ja so die ersten, sage ich mal, Celebrities, die wirklich Milliarden Exits hingelegt haben. Ne? Und ich glaube, George Clooney war es, der mal gesagt hat, quasi eine erfolgreiche Firma aufzubauen, da müsste ich halt 20 Leben von Schauspielern, den Return zu bekommen. Und ich glaube, also am Ende des Tages, ich meine, Mode ist relativ simpel, wenn du eine Modemarke aufbaust, die profitabel ist, du das vernünftig executest, bist du irgendwo beim Umsatzmultiplikator von 1 bis 1,5, ne? Ja, jetzt kannst du dir ausrechnen, irgendwie, wenn die Firma 20, 30 Millionen Umsatz machst, dann kannst du die für 30 bis 50 Millionen verkaufen, theoretisch, ja? Quasi, wenn sie dann profitabel ist und so weiter. Und ist das realistisch, 20, 30 Millionen Umsatz zu machen in irgendwie 5, 6, 7, 8 Jahren? Auf jeden Fall, ja. Also, und dann, ich kenne jetzt
Lenas Honorareinkommen nicht. Aber so lange dauert es schon?
Ja. Mode dauert eine gewisse Zeit. Hängt natürlich auch mal davon ab, wie aggressiv du letztendlich reingehst und so weiter. Aber Mode lebt ja ein bisschen auch von dieser, also lebt auch ein bisschen davon, dass du eigentlich mehr Nachfrage als Angebot hast, ne? Das heißt, du musst dich irgendwie entscheiden quasi, wie aggressiv willst du sein, weil zu aggressiver Start kann auch dir langfristig schaden irgendwo, ne? So ein bisschen so eine Limitierung, Exklusivität, ausverkauft sein, schnell ausverkauft sein. Das ist irgendwo auch wichtig, um eine Marke aufzubauen. Das ist natürlich kontraproduktiv für schnell Umsatz machen. Ne? Insofern, ich glaube, ich würde gar nicht so empfehlen, das viel, viel, viel schneller zu machen, und auch mit sehr viel Kapital würde ich das gar nicht abkürzen. Und eine Lena, muss man natürlich auch sagen, ist in der deutschsprachigen Region das, glaube ich, zweitbekannteste Model, also laut unserer Marfo nach Heidi Klum und auch so Testimonial sozusagen, aber eben auch nur in der deutschsprachigen Region. Ne? Da ist natürlich ein Riesennachteil gegenüber internationalen Celebrities, die quasi auch eine internationale Distribution machen können. Nichtsdestotrotz sehen wir, dass wir sie auch im Ausland verkaufen. Also auch in Tschechien verkauft sich eine Leger, weil es einfach gute Klamotten sind, aber natürlich unterproportional zu Deutschland. Ne?
Übrigens ist im Podcast mit Lena eine Frage offen geblieben, die du jetzt ja noch beantworten kannst. Wie ist es eigentlich mit Paul Rippke dazu gekommen? Habt ihr ihn angesprochen oder hat er gesagt, Mensch, das kann ich besser oder das mache ich als Mann oder wie kam es dazu?
Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Das lief nicht über mich. Ich glaube, es lief. Das
ist unglaublich eigentlich ähnlich. Also Leger.
Ja, Paris. Ja, das ist natürlich auch von Paul. Das ist natürlich kein Zufall, ja. Ich meine, das war so, dass wir ihn angefragt hatten für die About You Awards für 2019. Und ich glaube, er hatte dann gesagt, wahrscheinlich irgendwie im Scherz oder ich weiß es nicht, ja, ich mache das nur, wenn wir auch gemeinsam eine Klamottenmarke machen. Und ich glaube, das war tatsächlich der Startschuss, ja. Aber ich würde dafür nicht meine Hand für uns vorlegen. Und dann kam er mit der Paris. Idee um die Ecke, also das ganze Paris zu nennen, und ich glaube, dann ist diese Techno-Katze in der gemeinsamen Co-Produktion entstanden und so nahm das dann alles seinen Lauf, ne? Aber auch sehr erfolgreich, ja, also auch etwas, du hast natürlich keine Erfolgsgarantie, wenn du sowas aufziehst, aber deswegen hatte ich auch eingehakt, weil ich glaube auch, dass die Zukunft von Influencern immer weniger eigentlich in der Vermarktung steht. Vermarktung im Sinne von irgendwie, ich halte hier Gerold Steiner Wasser an die Kamera so und kriege halt Geld von Gerold Steiner irgendwie auf so einer Art TKP-Basis oder sowas. Ich glaube, das wird immer schwieriger und die TKPs werden auf gar keinen Fall noch signifikant steigen, denke ich. Die Reichweiten fallen eher von Leuten, die sich so vermarkten, weil die Zuschauer da keinen Bock drauf haben. Wohingegen dann eben die eigene Bekanntheit quasi einzusetzen, wirkliche Marken zu bauen und Produkte zu bauen, schon eine Opportunity ist in den nächsten Jahren, und ich glaube, da braucht es auch diese Inkubatoren. Also die Celebrities und fast alle in Amerika, die das gemacht haben, haben das ja auch immer zusammen mit einer Firma gemacht. Also die haben das fast nie 100% alleine gemacht, macht doch keinen Sinn. Die Wahrscheinlichkeit, dass das professionell und cool wird, ist halt so viel geringer, wenn du das wirklich von A bis Z selbst machst, und es dauert halt 5 bis 10 Jahre länger. Du kannst ja halt einen Shortcut nehmen, du kannst Kapital reinholen, du kannst ein gewisses Mindestmaß an Professionalität die einfach sichern sozusagen, indem du mit einer Firma kooperierst. Insofern ist es, glaube ich, schon schlau, dass die ganzen Influencer und Celebrities auch gerade sehr stark auf About You zukommen. Aber wir sehen, es passiert eben auch sehr stark. Ne? Wir haben gerade echt, also wir kriegen richtig, richtig hochfrequentiert Anfragen gerade von A-Celebrities, Influencern und Co., die gerne mit uns gemeinsam Kollektionen hochziehen wollen, Produkte hochziehen wollen.
Wie viele
wollen.
Kollektionen kann man jetzt machen als About You?
Ja, eben nicht allzu viele. Das heißt, wir müssen jetzt auch selektiv sein sozusagen. Und ich glaube, ein großer Erfolgsfaktor ist halt auch, ob die Leute das ernst meinen und ob sie auch was mitbringen. Also eine Lena hat es ja auch ausgeführt hier im Podcast, die ist halt wirklich involviert. Ne? Also die ist wirklich im Büro. Die kommt manchmal um 8 ins Büro und sitzt da dann bis 22 Uhr mit unseren Designern. Ne? Die gibt da wirklich Gas. Und Paul auch. Ne? Paul ist mit Herzblut dabei. Teilweise kriege ich mit Zeitverschiebung. Aber Paul schickt bei ihm mitten in der Nacht WhatsApps an mich und also die sind richtig hinterher.
Ist er da jetzt sogar mit seinem Clubhaus da irgendwie?
Also die geben halt Gas, ne? Und das ist halt auch echt eine Grundvoraussetzung. Also du hast halt keine Erfolgsgarantie, wie das immer so ist im Leben, ja. Die müssen committed sein, die müssen verstehen, dass das eine unternehmerische Tätigkeit ist, die müssen verstehen, dass da Dinge schieflaufen werden im Prozess, dass das eine gewisse Zeit dauert, dass es Geduld erfordert und dass es halt was anderes ist als Honorarbusiness. Also wenn die halt ihren Tagessatz runterrechnen, das gilt ja für Unternehmer auch, ne? Du bist halt am Anfang, verdienst du fast nichts, also viel weniger, als wenn du deine Zeit irgendwie wie so ein Freelancer einsetzt oder wenn eine Lena modelt oder irgendwie Moderation macht oder sowas. Und man muss halt verstehen, dass man halt eben einerseits Zeit investiert, andererseits aber auch Opportunitätsverluste investiert, weil Lena den Tag, den sie bei uns in Berlin bei unseren Designern verbringt, könnte sie auch einfach bei The Voice oder als Model oder sowas verbringen und würde viel mehr Geld verdienen. Das heißt, es ist ein Vorinvestment, was die Künstler da tätigen. Und das müssen sie verstehen, und sie müssen verstehen, dass es was Langfristiges ist. Der Erfolg kommt nicht von heute auf morgen. Aber wenn es dann klappt, dann ist es halt, wie George Clooney schon sagte, ist es etwas, wo du halt mehr Geld mit verdienen kannst, als du dein ganzes Leben im Prinzip über Honorare verdienen kannst, ne? Weil du halt echte Werte aufbaust. Und es kann auch etwas sein, was quasi deine eigene Bekanntheit überdauert, ne? Weil ich glaube, als Künstler würde ich mir schon die Frage stellen, wie lange oder also wie sicher ist es, dass ich in 10, 20 Jahren noch den gleichen Erfolg und den gleichen Fame und die gleiche mediale Aufmerksamkeit haben werde wie heute, und müsste ich nicht eigentlich meine heutige mediale Aufmerksamkeit irgendwo auch investieren, sage ich mal, in den Aufbau von nachhaltigen, werthaltigen Assets, ja, die quasi meine Bekanntheit auch irgendwo überdauern. Ne? Und ich glaube, das erkennen immer mehr Künstler, und manche meinen es halt ernst, manche meinen es nicht so ernst, manche lassen sich jetzt von Kylie Jenners Exit über 600 Millionen blenden und so, ne? Und da ist jetzt auch bei
für
uns.
Euch ja super. Das ist ja für euch super.
Ja, also das ist für uns super.
Das treibt genau. Leute zu euch.
Aber ja, ich sage das schon seit 3 Jahren, ja, in Gespräch mit Künstlern und mit Influencern und so weiter. So dieses Speech von wegen, ey, du bist eigentlich gerade ein Selbstständiger, ja, du verkaufst deine Zeit. Unternehmer verkaufen nicht ihre Zeit, sondern bauen halt Assets. Und ein Asset ist immer was Besseres als Zeit, wenn es klappt. So. Und lange Zeit wollte das keiner hören irgendwie so, ne? Und jetzt hat sich das völlig gedreht durch diese Exits, die da in Amerika entstanden sind. Und jetzt ist es auf einmal so, dass wir halt viel mehr Requests haben, als wir halt abarbeiten könnten. Und jetzt müssen wir halt anfangen zu selektieren. Am Anfang mussten wir halt battlen, so circa. Nicht bei einer Lena, weil mit der hatten wir irgendwie auch eine Relationship. Lena ist super smart, die hat das schon derbe verstanden, irgendwie auch vor 3 Jahren schon. Aber es war halt schwer, das irgendwie anderen klarzumachen, dass es halt irgendwie eine andere Art der Zusammenarbeit ist. Und dass sie nicht sagen können, wir wollen eine Firma aufbauen, About You investiert da irgendwie richtig Geld rein, ja. Also wir reden da über 7-stellige Beträge, die in so eine Firma investiert werden müssen, damit sie das Potenzial hat, irgendwann 20, 30 Millionen zu machen, ne. Wir können nicht 7-stellige Beträge investieren, da voll Ressourcen reinballern, A-Ressourcen, und gleichzeitig zahlen wir halt dieselben Testimonien-Honorare, wie wenn wir als About You die buchen würden, ja, und die machen halt nichts, außer das, was im Briefing steht, ne. Das bringt uns nichts, dann können wir sie auch als Testimonien für About You buchen, ne. Und ich glaube, das ist halt, das muss ich ja irgendwie noch, das muss ich noch durchsetzen, so, ja, bei manchen Künstlern.
Kennst du eigentlich die Marke Kith, also K-I-T-H?
Nee.
Ronnie Fike, so ein Gründer aus USA, also kommt zu OMR, auch wieder so ein Unternehmer oder ein Mensch, von dem ich hoffe, dass er jetzt vor der Welle ist. Also unser Job, da hatten wir gerade auch drüber gesprochen, ist ja immer, Leute zu finden, bevor sie jetzt ganz, also Gary Vaynerchuk, heute ist halt, kennt, sag mal, jeder oder zumindest jeder
ich,
in unserer Welt.
Ich habe ihn auch über euch kennengelernt, ne? Und danach habe ich das Gefühl, es wäre aber omnipräsent, ja.
Also aber wir mussten ja, ist ja wie am Ende ist, so ein Event machen, ja, so ein bisschen wie Startup Investing. Du musst halt eine Firma finden, bevor sie halt jetzt jeder kennt, muss investieren, bevor es losgeht. Und bei Gary Vaynerchuk ist uns das ja 5, 6 Jahre mal geglückt, und eigentlich suchen wir jedes
Cassie,
Jahr.
Wie hieß der nochmal?
Cassie Neistat, genau, auch so ein Fall.
Vielleicht ist er auch an mir vorbeigegangen, aber hab ich auch erst durch euch wahrgenommen.
Und jetzt irgendwie ein bisschen anderen Segment im Fashion-Bereich, deswegen frage ich, ist Ronnie Fike aus meiner Sicht auch so jemand mit dieser Marke Kith? Bin ich mir sicher, dass diese Marke kennen in 2, 3 Jahren so Lifestyle-mäßig in Deutschland auch ganz, ganz viele? Noch nicht. Noch können wir den Typen entsprechend auch cool bei uns auf die Bühne holen. Und ich dachte, du kennst den, weil der auch extrem viele Sachen in dem Bereich macht, und diese Marke auch, am Ende ist es dann so ein früher mal wohl Angestellter von dem Sneakerladen in New York, der aber ein mega Gefühl hatte für so einen Style, für Turnschuhe, und da so einen eigenen Laden aufgemacht hat, und das ist immer größer, weil extrem viele Kollaborationen macht.
Das ist ja, interessant. Meine Hypothese ist, aber der war nicht vorher Fame, oder? Also der hat das nicht über seine Personality, seinen Fame also aufgebaut, sondern.
Die Marke ist erstmal unabhängig von ihm, und er ist auch kein bekannter Typ. Also ja. der ist kein Influencer oder der ist kein Sportler oder sowas oder Künstler. Der ist wirklich so Angestellter in einem Sneakerladen in Manhattan gewesen, so, wo man sich denkt, das ist jetzt kein Glamour-Job. Nee. Aber es ist halt so gut gemacht und da irgendwie so sich da so reingearbeitet und dann mit den ganzen Brands connected und mit wohl Promi-Kunden und so, whatever. Also so eine ganz witzige Geschichte. Und muss wohl auch ein relativ eindrucksvoller Typ sein. Also mittlerweile ist so in 30 vielleicht. Und macht diese Lifestyle-Marke und ja, ich hatte mit dem David Fischer von High Snow Bite mal auch drüber gesprochen, der hat mir auch ehrlicherweise dann den Kontakt ermöglicht. Und ja, jetzt kommt er im Mai, und da bin ich relativ happy und erwarte mir da hoffentlich wieder so jemanden erwischt zu haben, wie Gary. Nur halt jetzt nicht in dem exakt selben Metier, sondern im anderen Bereich.
Ja, ich wünsche es dir. Wie sieht es denn generell aus mit der OMR? Ist jetzt auch nicht mehr allzu lang, ne? Werdet ihr wachsen nochmal, oder was gibt es so Neues zu erwarten?
Wir glauben, dass wir ungefähr 60.000 Besucher haben, als nochmal so 8.000 Personen mehr kommen.
Also 50 waren es letztes Jahr irgendwie so.
Ja, 52, genau. Am Ende weiß es ja auch nicht personenscharf, aber ist jetzt schon noch ein Wachstum, ist jetzt bewusst nicht hammerhartes auf Wachstum angelegt, sondern es ist eher das Wachstum, was wir hoffen zu haben, dadurch, dass wir jetzt im letzten Jahr einfach einen guten Job gemacht haben und Leute darüber sprechen und ein paar neue Aussteller dazukommen, ihre Kunden mitbringen, ihre Mitarbeiter mitbringen, dann hast du halt auf einer gewissen Größe auch automatisch ein gewisses Wachstum, haben wir jetzt in den letzten Jahren zumindest gesehen. Und deswegen glaube ich, dass es so kommen dürfte, wenn da nichts irgendwie jetzt Streiks oder weiß nicht, Hagelstürme, irgendwas dazwischen kommen, dann müsste das so laufen.
Cool, klingt gut.
Und speakermäßig sind wir jetzt an verschiedenen Sachen dran. Ich habe ja schon mal hier im Podcast erzählt, hier Scott Galloway, auch jemand, den wir auch, der war auch beim DLD, muss man fairerweise sagen, schon immer viele Jahre, aber dafür eine kleinere Zielgruppe hat er da gute Sachen gemacht und fand ich toll. Und jetzt ist der auch bei uns schon ein, zwei Mal gewesen. Jetzt kommt er wieder mit Kara Swisher zusammen.
Cool.
Ronny Feig, wir werden den Gründer von Peloton haben, also diesem Indoor-Fahrrad-Ding, das vor kurzem an die Börse gegangen ist. Ganz interessante Sachen machen im Marketing. Am Ende sage ich das immer so, der Heimtrainer neu erfunden. Also jetzt natürlich mit Vernetzung, trainierst mit Leuten, die irgendwo anders auf der Welt sind, hast so einen riesen Monitor auf deinem Bike. Mittlerweile gibt es da Läden und also so ein Typ, der sowas gebaut hat, aus dem Nichts heraus. Ich rede jetzt so große Bühne, ne, die auf der Konferenzbühne sind. In Summe, glaube ich, auch ganz geil von StockX, weißt du, von diesem, auch so aus ein bisschen im Fashion-Bereich, dieser, wo die ganzen Hype-Sneaker verkauft werden, der Typ, der das gemacht hat.
So, StockX, nee, habe ich gerade verwechselt. Ich weiß, was du meinst.
Diese ist ja auch am Ende so eine Online-Börse, wo du halt Schuhe ersteigern
kannst. Hast du mal drüber geschrieben oder habt ihr mal drüber geschrieben?
Ja, genau.
Der
Gründer ist auch echt mittlerweile auf dem Weg zu einem Unicorn, dieses Ding.
Seid ihr eigentlich auf dem Weg zum Unicorn? Was ist denn so eine OMR-Firma? Was ist das? Willst du sagen, wir haben da noch nie drüber gesprochen, aber ich hoffe, ich reite dich jetzt hier nicht in die Scheiße.
Die Fragen, die ich von Sven erwarte, die wird er mir auch noch stellen demnächst.
Was ist denn hier so eine Firma wert?
Total schwer zu sagen. Also wahrscheinlich gibt es jetzt hier keine Tech-Multiples, sondern du musst halt Umsatz machen und dann bekommst du ein Event-Umsatz-Multiple. So würde ich mir vorstellen.
Ist Public, was ihr einen Umsatz macht?
Wir machen so ungefähr 20 Millionen.
Aber als Gruppe oder mit Podstars und Publishing und so weiter?
Jahr, dieses Jahr vielleicht ein bisschen drüber, aber so in die Richtung.
Aber also in Summe, ne?
Ja.
Und wie viel davon ist das Event?
Ungefähr ein bisschen mehr als die Hälfte.
Ja, krass, 10 Millionen. Aber das heißt, ihr macht schon eure
Haupteinnahmen
über Aussteller, dann wahrscheinlich nicht über Tickets, ne?
Ja, mittlerweile, ja.
Ja, krass.
Also
Millionen ist ordentlich. Gebootstrapped, ne? Ihr habt ja keine Investoren drin.
Ja. Aber wie gesagt, das ist.
Und was ist so eine Firma dann wert? 20 Millionen Umsatz? Was denkst du so?
Also, ich müsste jetzt mal nachgucken, was jetzt. Es gibt ja verschiedene börsennotierte Eventfirmen, also wirklich klassische Eventfirmen. Das ist ja auch so ein bisschen die Frage, was sind wir jetzt? Sind wir jetzt eine Eventfirma? Sind wir jetzt eine Medienfirma? Aber sind wir jetzt eine Educationfirma?
Ist nicht für den Eventbereich, das habe ich bei Jochen gelesen bei Twitter, da ist doch diese Retail-Bude, diese Retail-Konferenz in Amerika ist da verkauft worden. Ja. Wie hieß die denn nochmal? Hast du es mitbekommen?
Das habe ich Jochen so geschickt.
Ach so, okay. Ja.
Shop Talk,
genau, ja.
Groceries.
Die für über 100 Millionen verkauft worden oder so, ne?
Ja, das sind ja dieselben Typen, die auch vorher Money 2020 gemacht haben.
Innerhalb von 2-3 Jahren oder irgendwie. Also ich dachte, ich habe mich verlesen, ja, was die da, die haben ja innerhalb kürzester Zeit, glaube ich, mehr oder weniger gebootstrapped, glaube ich, da über 100 Millionen Euro mit dem Event. Also es war eine Branchenkonferenz. Also absolut. Die IG, das ist die K5 im Prinzip in Amerika so circa, ne? K5-Konferenz. Also ist total vergleichbar, oder nicht?
Also ich glaube schon, dass es in vielerlei Aspekte ähnlich sind, ja. Und das natürlich ein Konzept ist, was die jetzt global ausrollen. Das ist ja bei Money 2020 auch so. Also die machen das irgendwie in Las Vegas und dann machen die das in 3-4 anderen Kontinenten oder Städten und machen das extremst profitabel. Also die haben dann so eine Marge, kann man sich alles ziemlich genau angucken da bei der Transaktion. Da ist, glaube ich, dann das Event irgendwie macht irgendwie 45% Marge oder sowas. Das ist bei uns überhaupt nicht der Fall, weil bei uns sind abends irgendwelche Konzerte und bei uns ist halt alles möglich. Wir machen verkaufen da Spargel auf dem Event. Also wenn du Geld machen willst, verkaufst du keinen Spargel und lädst dann nicht irgendwelche Superstars zum Musikmachen ein. Das leben wir anders, aber die Typen sind halt extrem gut darin, das so zu machen. Und haben auch natürlich dann Ticketpreise von, glaube ich, über 1.000 Euro oder sowas. Das heißt, du kannst auch mit relativ kleinen Zielgruppen oder mit wenig Besuchern trotzdem A, hast du dann geilen Ticketumsatz und B, hast du dann extrem hochwertige Leute, wo du dann noch mehr verlangen kannst für die Aussteller oder für die Kontakte.
Aber was haben die an Umsatz gemacht dann? Also was war der Umsatz?
Die haben auch schon einen Umsatz gemacht. Ich glaube, die haben in Summe mit diesen beiden Formaten, die sie dann, glaube ich, schon auf nicht nur einmal im Jahr jeweils eins, sondern die hatten dann, glaube ich, 3 oder 4 Events im Jahr unter den beiden verschiedenen Formaten, haben die so 35, 40 Millionen Umsatz, mhm, werden die schon gemacht haben.
Und wie, was war der Verkaufspreis?
Dann glaube ich auch, ich weiß auch nicht ganz genau, was du gesagt hast, irgendwie 100 Millionen oder so wird es gewesen sein.
Also so irgendwie 3er, 4er Multiple auf den Umsatz ungefähr, ne?
Irgendwie
so 10, 20 Millionen
Gewinn. Aber das ist natürlich dann bei einer, bei deren Marge, bei Wachstum. Das ist
ja ein Gewinnmultiplikator, den man da ansetzt. Ne?
Also das, also jetzt wäre es schön, wenn es bei uns auch so wäre. Aber ich glaube, wir sind auch für viele nicht so gut greifbar, weil das, was die da machen, ist halt klassisches Konferenzbusiness. Das war auch weniger Messe, das war noch eher auch fast schon Konferenz als Messe. Wir machen ja ein bisschen Konferenz, wir machen ein bisschen Messe, wir machen sehr viel Seminare, wir machen jetzt Podcasts. Ich glaube, das, was wir da machen, das ist jetzt noch nicht so richtig klar einordnenbar und deswegen ist es wahrscheinlich ein bisschen anders als bei denen.
Ja, und ich meine, solche Unternehmen, die so profitabel sind, werden auch ehrlicherweise auf einen Gewinnmultiplikator getradet, nicht auf einen Umsatzmultiplikator. Ne? Das ist wahrscheinlich irgendwie 10-mal Gewinn oder sowas. Und ich würde mir vorstellen, ich meine, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber die OMR-Marke hängt auch schon irgendwo doll an deiner Person, würde ich mal sagen, oder? Also ich meine, Käufer, ist natürlich auch so ein bisschen die Frage, wie viel sozusagen ein Käufer da wieder raussubventionieren würde oder rausrechnen würde sozusagen, wenn dann mit einer Transaktion da du auch verloren gehst oder, ja, ich meine, du sitzt auf der Bühne, du bist die Podcast-Front.
Aber eigentlich, wenn man ehrlich ist, ich meine, das ist natürlich ein Thema, das ich im Freundeskreis immer wieder so höre, aber ich glaube, jetzt abseits vom Podcast ist das, bin ich jetzt aktuell der einzige Geschäftsführer, insofern ja, bin ich schon hier wichtig, aber ich glaube, A, ist niemand unersetzlich und B, wahrscheinlich müsste man im Podcast dann jemanden erstmal da reinwachsen lassen, das ist auch so, ne, das geht jetzt nicht von heute auf morgen, habe ich auch ein paar Jahre erstmal gemacht, aber bei den anderen Sachen, also ja, sag mal, da würde irgendwie, ja, vielleicht wäre ja Joko so nett und würde das Ding moderieren und oder irgendwie so und dann würde auf Dauer jemand anders die Podcasts machen und dann wäre es das schon, was jetzt, also vielleicht neben ein paar Ideen zu haben oder so, aber also ich, du merkst, ich weiß selber nicht so genau, ich versuche das Thema auch bestmöglich wegzudrücken und wenn ich danach gefragt werde, dann finde ich es immer so, wie bei so Bundesligaspielern, ne? Die sagen immer auch so, ja, also ich weiß nicht, was kommt. Also man ist, glaube ich, gut beraten, wenn man jetzt als Jugendspieler bei Schalke aus der Jugend kommt, nicht zu sagen, man geht nie zu Bayern München. das kann irgendwann, wenn man eine erfolgreiche Karriere hat, irgendwie einem hart zurückkommen als Echo. Deswegen, man weiß es nie. Ich finde das hier so super. Und ich weiß es nicht. Bei euch ist ja ein bisschen klarer. Ne? Ihr müsst irgendwann oder wollt irgendwann an die Börse. Ne? Das ist ja offensichtlich. Den Pfad gibt es hier leider nicht so klar. Also Börse fände ich auch cool, aber ich glaube, das ist für uns ein bisschen weit weg.
Ja, natürlich mal Fluch und Segen, wenn man Investoren hat. Ne? Also wenn du Investoren drin hast, muss es irgendwann eine Monetarisierung geben. Kann natürlich auch über Dividende laufen, auch eine gute Möglichkeit. Aber müssen wir mal gucken. Also wir müssen nicht unbedingt an die Börse. Wir haben ja zwei langfristige strategische Investoren an Bord, die haben auch Bock auf Dividenden, müssen jetzt nicht irgendwie ihre Anteile verkaufen oder wollen das auch nicht. Ne? Aber es ist natürlich was anderes, irgendwie ein 100% Owner-Based Business. So, ne? Also dir oder euch gehört das Unternehmen. Da hast du natürlich nochmal eine ganz andere Perspektive. So, und hast überhaupt keinen, sag ich mal, Monetarisierungsdruck in dem Sinne von außen so. Ne? Das ist schon, finde ich, erstrebenswert.
Ja, also, aber wie gesagt, ich hoffe, dass es irgendwann sich auch dann, ist auch viel Arbeit, dass sich dann irgendwann irgendeiner Art und Weise lohnt, weil ich würde mich auch gerne, also ich meine, bei dir, der Weg in die Politik ist ja auch deswegen dann wahrscheinlich möglich, weil wenn es da jetzt weiter gut läuft und ihr in die Börse geht, dann ist für dich auch das Berufsleben zumindest nicht mehr dringend nötig, im Sinne von Beruf. Das Leben schon, aber der Beruf nicht mehr. Und dann kann man halt Politiker sein.
Ja.
Und das jetzt ist natürlich auch dann schon spektakulär, wenn man sagt, ich mache jetzt, wozu ich Lust habe und kann es mir im Zweifel auch noch selber finanzieren. Dass jetzt OMR mir möglich machen wird. Wir haben jetzt ja noch demnächst einige Folgen in den nächsten Jahren, wo wir das beobachten können.
Genau, ich würde auch sagen, ich glaube, wir müssen mal langsam zum Ende kommen, wäre so mein Gefühl, oder? Ja, ja, aber die persönliche Vision 2030 des Philipp Westermeier, die können wir nochmal aufgreifen, denn vor dem nächsten Podcast machst du einfach einen Facebook-Post und dann greifen wir die mal auf. Oder irgendwie.
Alles klar, also in dem Sinne, das war sozusagen der erste Podcast mit Tarek als Stammgast. Lest seine Vision bei Facebook oder bei LinkedIn, glaube ich, gibt es sie. Und jetzt mal gucken, wie es ankommt. Jetzt machen wir ein paar andere Gäste und dann sehen wir uns in ein paar Wochen wieder.
Ich freue mich drauf.
Alles klar, ciao, ciao. Bevor alles vorbei ist, noch ein Seminarhinweis und zwar diesmal einer. An der Hamburg Media School gibt es die Social Video Academy. Offensichtlich, wer sich für Social Media interessiert, kommt im Videos nicht mehr herum und all das kann man dort lernen, wie Konzeption, Produktion, Publishing von Videos funktioniert. Termin ist hier der 13. Februar an der Hamburg Media School. Alle Infos unter hamburgmediaschool.com im Bereich Seminare, die Social Video Academy.